Ja, ich begrüße alle Gäste zur Veranstaltung des Gegenstandpunkt. Der Gegenstandpunkt ist so ein Vierteljahresmagazin, das sich zu den Ereignissen aus Wirtschaft und Politik kritisch äußert. Wer das Organ noch nicht kennt, kann hier vorne am Büchertisch nachher mal reinschauen. Für heute Abend haben wir uns ein zugegebenermaßen ungewöhnliches Thema vorgenommen. Karl Marx. Was kann man bei Karl Marx über Arbeit und Reichtum, über die kapitalistische Wirtschaft lernen? Es gibt ältere Marx-Rezeptionen, wie man mitunter in so geschulten Lesekreisen sagt, die noch zurückgehen auf die Zeit, als es sozialistische Staaten gab im Ostblock. Da gab es Theoretiker, manchmal werden sie Revisionisten genannt, tut aber auch nichts zur Sache. Denen hat bei Marx gefallen, die Kritik am Mehrwert, dass Mehrwert produziert wird, hatten sie bei Marx gelernt, dass also Arbeiter ausgebeutet werden. Das hat ihnen als Kritik am Kapitalismus gefallen. Eine Kritik am Wert haben sie bei Marx dagegen gar nicht herausgehört, sondern standen umgekehrt auf dem Standpunkt, der Wert, das Wertgesetz ist eigentlich ein gutes Instrument, um eine ganze Produktion zu planen, sie sinnvoll einzurichten. Und so haben sie ihre verhunzte Art von Planwirtschaft in den Ostblockstaaten eingerichtet. Diese Arbeiterstaaten sind Historie. Eine moderne Marx-Auffassung tritt an die Stelle. Das sind in der Regel Leute, die das Prinzip der alten Revisionisten umkehren. Die hatten eine Kritik am Mehrwert, nicht am Wert. Die modernen Theoretiker haben eine Kritik am Wert, aber nicht am Mehrwert. Die haben eine Kritik am Wert, die philosophischer Natur ist. Sie sind der Auffassung, Marx hätte dargelegt, dass im Kapitalismus durch das Wertgesetz eine verdinglichte Gesellschaft etabliert wird, dass es dort Entfremdung gibt, dass das Humanum auf der Strecke bleibt. Der Mehrwert, die Lage der arbeitenden Menschheit, ist ihnen dagegen viel weniger wichtig. Die haben aus Marx eine Philosophie gemacht. Unser Anliegen dagegen ist ganz anderer Natur. Weder wollen wir Marx und das Kapital vorstellen als ein Rezept für Planwirtschaft, was unsinnig wäre, noch wollen wir den alten Mann wertschätzen als Philosophen der Marktwirtschaft. Wir nehmen das viel schlichter, nämlich so, wie es ist. Der Marx hat in seinen drei Bänden, das Kapital und in etlichen anderen Schriften dazu, die kapitalistische Wirtschaft oder modern die Marktwirtschaft erklärt, wie sie geht und steht. Und genau das wollen wir tun. Sonst nichts. Und das ist viel. Ein erster Hinweis. Die Wirtschaft, in der wir leben, ist von einigen Phänomenen durchsetzt, nur um einen Scheinwerfer darauf zu richten, die paradox erklärungsbedürftig sind und vielleicht doch nicht so einfach von jedermann erklärt werden können. Woher kommt es eigentlich, dass diese Wirtschaft seit 40, 50 Jahren wächst, sie hat Wachstum und gleichzeitig nimmt die Armut zu? Nach 40 Jahren gibt es in Deutschland und anderen Ländern die Klage, Menschen können vom Vollzeitlohn nicht mehr leben. Brauchen wir nicht einen Mindestlohn? Ein anderes Beispiel. Die Produktivkraft der Arbeit wird täglich gesteigert. An neuen Maschinen wird in kürzerer Zeit mehr Produkt hergestellt. Mehr Produkt in weniger Arbeitszeit. Und gehen wir jetzt alle, die Menschen, früher nach Hause, haben weniger zu arbeiten bei mehr Konsumtionsgütern, also mehr freie Zeit, um alles zu genießen? Da gibt es ein merkwürdiges Nebeneinander in dieser Wirtschaft. Auf der einen Seite, die Menschen, die in den Fabriken arbeiten, müssen immer länger arbeiten und andere dürfen gar nicht arbeiten. Die sind im Zuge der Rationalisierung entlassen. Da gibt es je nach Zählweise 6 oder 10 Millionen Arbeitslose. Unbeschäftigung hier, Überarbeit an der anderen Stelle. Ein drittes Beispiel und damit ist die Liste fertig. Diese Arbeitslosen sind, wie man hört von den politisch Verantwortlichen und von den Unternehmern, eine unerträgliche Belastung der Sozialkassen. die kann man nicht länger finanzieren. Diese Arbeitslosen sind zum Essen zu viel. Das Merkwürdige ist nur, zum Arbeiten sind sie auch zu viel. Keiner will sie, keiner braucht sie. Wäre es ein Problem der Menge der verfügbaren Güter, ja, dann könnten diese Leute doch die Güter, die sie zum Leben brauchen, bequem produzieren. Man lässt sie nicht. Also wird es in dieser Wirtschaft um etwas anderes gehen, als so ein schlichtes Prinzip wie die Versorgung der Menschen mit nützlichen Gütern. Und worum es dabei geht, das möchte ich heute Abend, und das ist vielleicht das Ungewöhnliche der Veranstaltung, einmal so darlegen, wie es der Marx selber getan hat im ersten Band des Kapital. Und dazu habe ich so einen Zitatenzettel rumgehen lassen, auf dem sind wichtige Schlüsselstellen, nur wenige wichtige Begriffe notiert. Es ist eine Auswahl, es ist nicht vollständig, soll es auch nicht sein. An denen möchte ich darlegen, was dieser Mann über die Marktwirtschaft zu erklären weiß. Und was er dazu Papier bringt, sind Gedanken, die werden in dieser Welt nicht beherrscht. Sodass die Mehrheit der Zeitgenossen den von mir skizzierten drei Problemen am Eingang mehr oder weniger mit Unverständnis gegenübersteht. Diese wenigen Kategorien will ich im Folgenden also mal nachzeichnen und erläutern, was damit ausgesagt wird über die Marktwirtschaft, will aber auch an den entsprechenden Scharnierstellen die wichtigen Gegenargumente präsentieren, die gegen Marx eingewandt worden sind. Wenn also hier im Publikum allgemeines Hufescharren losgeht, weil jemand mit meinen Erläuterungen nicht einverstanden ist, kann er sich gern melden und mich unterbrechen. Wir diskutieren dann. Wer aber erstmal den Gang der Argumentation so ein Stück anhören möchte, um sich so ein Gesamturteil zu bilden, der kann alles Dargebotene nach einzelnen Kapiteln oder am Ende diskutieren. Fangen wir also an mit der ersten Bestimmung, die der Marx am Kapitalismus entdeckt. Der Reichtum der Gesellschaften, schreibt er, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als ihre Elementarform. Gebrauchswerte bilden den stofflichen Inhalt des Reichtums, welches immer seine gesellschaftliche Form. Ja, so schlicht ist das. Das stimmt. Der stoffliche Inhalt des Reichtums, das sind nützliche Dinge. Autos, Häuser, Brot, Lebensmittel oder auch Leistungen. Das ist in jeder Epoche so gewesen, im Feudalismus wie im Kapitalismus. Das sind die nützlichen Dinge, die den stofflichen Gehalt von Reichtum ausmachen. Dass er gleich einen Zusatz anbringt, sollte man nicht überhören. Der Kapitalismus erscheint als ungeheure Warensammlung. Damit wollte der schon zu seiner Zeit sagen, das ist ein solches Universum von Waren, dass der Gedanke der Knappheit von vornherein im Kapitalismus nicht zutrifft. Das ist die kapitalistische Produktion und auch die Nöte, die die Menschen, die dort arbeiten, erleiden. Keine Frage knapper Güter. Die Warensammlung ist wirklich ungeheuer. Das, was man an Obst isst, macht sich nicht von Klimaten abhängig. Wir essen auch im Winter Erdbeeren. Die kommen aus Gewächshäusern oder anderen Ländern. Der Weizen ist so gezüchtet, dass er dreimal im Jahr wächst. Im Prinzip ist jeder Supermarkt, ja jeder Türke an der Ecke, ein Ausschnitt von Weltmarkt. Alles gibt es. Wenn auch nicht für jedermann verfügbar. Vorhanden ist es. Das ist der Gebrauchswert. Damit hat die Sache nicht sein Bewenden. Diese nützlichen Dinge bevölkern den Markt als Waren. Die werden gekauft für Geld. Insofern haben die eine zweite Bestimmung an sich, die nennt der Marx Tauschwert. In der von uns betrachteten Gesellschaft bilden sie, also diese nützlichen Dinge, zugleich die stofflichen Träger des Tauschwerts. Tauschwert erscheint zunächst als das quantitative Verhältnis, die Proportion, worin sich Gebrauchswerte einer Art gegen Gebrauchswerte einer anderen austauschen. Da x Stiefelwichse, jetzt merkt man, dass das ein alter Denker ist, ja, aber nur daran, Man könnte auch PC da einsetzen, dann wäre alles wieder modern. Da X Stiefelwichse, Y Seide, Z Gold und so weiter der Tauschwert von einem Quarter Weizen ist, müssten X Stiefelwichse, Y Seide, Z Gold und so weiter durcheinander ersetzbare oder gleich große Tauschwerte sein. Beide getauschten Dinge sind also gleich einem Dritten, das an und für sich weder das eine noch das andere ist. Genauso ist es. Der Tauschwert der nützlichen Dinge ist jedermann vertraut, auch wenn einem die Sprache jetzt altertümlich vorkommt, als das Geld, das man für eine Sache zahlt oder vom anderen Standpunkt des Tresens aus betrachtet, als das Geld, das man für eine Sache erlöst. Und dieses allgemeine Tauschen, das ja nicht gelegentlich stattfindet, hier oder dort, sondern dass das Prinzip des Händewechsels der Waren ausmacht, das wirft ein erstes Licht auf die Art, wie hierzulande produziert wird. Produziert, wenn alles gegen Geld ausgetauscht wird, wird ganz offenkundig nicht für den Verbrauch, sondern für den Verkauf. Das ist nicht banal. Das bedeutet nämlich, das Bedürfnis ist nicht der Zweck der Transaktion. Das Bedürfnis des Verkäufers scheidet sowieso als Zweck aus. Der will ja gerade seine Sachen loswerden. Der produziert nicht für seinen Bedarf. Das Bedürfnis des Käufers ist aber auch nicht der Zweck. Das Bedürfnis des Käufers ist lediglich das Mittel, dass der Verkäufer erpresserisch ausnutzt, um den Ausschluss des Käufers von der Sache zu Geld zu machen. Der will nicht dem Bedürfnis dienen, sondern der will die Bedürftigkeit benutzen, um Geld aus dem Mann herauszuschlagen. Jedermann vertraut daran, dass ein Gut, das er gut gebrauchen kann, nicht bekommt, wer das Geld nicht bezahlen kann. Es gibt viel Wohnungsnot neben nicht vermietetem Wohnraum, weil er nicht bezahlbar ist für manche Figuren. Wenn das so ist, dann lässt sich als erstes daraus schließen, so etwas wie eine vernünftige gesellschaftliche Arbeitsteilung existiert im Kapitalismus nicht, wo vorher ein Plan gemacht wird, wie groß ist der Bedarf an Wohnraum, an Lebensmitteln, an Produktionsmitteln, sodass entsprechend die Arbeit ein- und aufgeteilt wird, sodass man am Ende das produzierte Produkt verteilt und den Leuten zukommen lässt, die es hergestellt haben. So funktioniert die Sache im Kapitalismus ganz offenkundig nicht, sondern da herrscht eine Konkurrenz von privaten Produzenten, seien das kleine Handwerker, seien schon größere Firmen. Eine private Konkurrenz, wo die Privaten einander brauchen und füreinander schaffen, aber zugleich sich vorenthalten, was sie füreinander schaffen und was sie brauchen. Es wird hergestellt für den Bedarf der anderen, aber nicht um ihn zu bedienen, sondern erpresserisch zum Nutzen für den Erwerb von Geld. Der Warenpreis, der an jedem Gut dran klebt, der ist die Trennung der Käufer vom Gut. Und aufhebbar ist diese Trennung der nützlichen Sache von demjenigen, der sie haben möchte, nur durch die Weggabe eines Äquivalentes in Geld. Anders ausgedrückt, hier herrscht nicht ein gemeinsames Miteinander, miteinander arbeiten und gemeinsam verzehren, was erarbeitet wurde, sondern hier herrscht eine Abhängigkeit, man braucht den anderen. Als Käufer, umgekehrt der Käufer sein Gegenüber als Produzenten. Aber man steht in einem Gegensatz. Man bedient nicht wechselseitig die Bedürfnisse, sondern benutzt sie als Erpressungshebel für den Gelderwerb. Hier kommt ein erster Einspruch, meistens von studierten VWL-Professoren, wie Samuelsen ist so ein großer Theoretiker. Die haben das, was ich Abhängigkeit und Gegensatz nenne, zwischen den produzierenden und konsumierenden Menschen, umgetauft in eine Invisible Hand. Die waren der Auffassung, der Markt, das ist eine unsichtbare Hand, Invisible Hand, die durch den vielfältigen Akt des Kaufens und Verkaufens viel besser als jede Planwirtschaft erledigt, dass jedes Gut an den Bestimmungsort des Verbrauchs kommt und dass umgekehrt jeder Bedarf, der in der Gesellschaft existiert, von der Produktion aufgenommen und mit entsprechenden Produkten beliefert wird. Invisible Hand, eine überlegene Form von Planwirtschaft, meinen Sie, dadurch, dass Konkurrenz der privaten Eigentümer und Produzenten herrscht. Das ist ein Hohn auf die Wirklichkeit, um das Mindeste zu sagen. Es gibt reiche Leute neben Armen. Es gibt unverkäufliches Angebot von Waren neben unbefriedigtem Bedarf. Es gibt viele unverkäufliche Autos aktuell und es gibt viele Menschen, die nur eine klapprige Kiste ihr eigen nennen oder gar kein Auto, also ein gutes oder neues gebrauchen könnten. Genauso beim Wohnraum. Der ganze Anhaltspunkt für die Auffassung, die Invisible Hand des Marktes sorgt dafür, dass der Konsum optimal bedient wird durch die Produktion, der rührt daher, dass man auf die Unternehmen, auf die Produzenten zeigt und sagt, ja, für ihren Bedarf produzieren sie ja nicht. Stimmt, die wollen ihr Zeug ja loswerden. Aber für den fremden Bedarf auch nicht. Der zählt nämlich nur, um mal das deutsche dafür passende Wort zu wählen, insofern er Kaufkraft besitzt. Dann und nur dann. Alles andere zählt nicht. Es zählt einfach nicht, dass Hunderttausende oder Millionen in armseligen Wohnlöchern hocken und gleichzeitig gute Wohnungen nicht vermietet werden. Das zählt nicht als eine Produktion, die am Markt vorbeigegangen ist. Einfach deswegen, weil der schiere Bedarf der Armen, insofern er kein Geld für die Mieter hat, gar nicht als Bedarf in Betracht gezogen wird, weil der nur als kaufkräftiger zählt. Das war die Auffassung, das Anliegen von Marx, nicht dieses allgemeine Tauschen, das da stattfindet, Geld gegen Ware, Ware gegen Geld, zu loben als tolle Verzahnung von Produktion und Konsumtion. Der wollte das ergründen, was passiert da eigentlich? Und da ist ein Gedanke, wie in dem Zitat angesprochen, der gewesen. Im Prinzip findet bei diesem allseitigen Kaufen und Verkaufen eine praktizierte Gleichsetzung von Arbeitsprodukten statt, und zwar vermittelt über das Geld. Ich verkaufe eine Ware für Geld, nehme das Geld und gehe zum Bäcker und kaufe dessen Ware. X Ware A gleich Y Geld gleich Z Ware B. So sein Zitat. Und da sagt der Marx, weil er noch sehr geschult war, in dieser Gleichsetzung, vermittelt über das Geld, werden die Waren selber gleichgesetzt. Aber in welcher Eigenschaft eigentlich? Da wird doch eine Gleichheit praktiziert. Aber worin besteht sie eigentlich? Sein erster Schluss, ganz elementar. Nun ja, der konkrete Gehalt des Gebrauchsgutes, hier ein Bier, dort ein Tisch, ja, das ist offenkundig nicht das gemeinsame, vergleichbare. Darin sind sie gerade ungleich. Genauso die konkrete Arbeit, die diese Produkte hervorbringt, des Brauers oder des Tischlers, zwei völlig unterschiedliche Tätigkeiten, nichts Gemeinsames haben sie. Die Gleichheit, die die Arbeitsprodukte da praktisch voneinander behaupten, besteht darin, dass sie Produkt von menschlicher Arbeit schlechthin sind. Produkt von Arbeit schlechthin. Diese Arbeit, wo nicht mehr zählt, worin sie besteht, das Brauen von Bier, das Backen von Brot, das Schreinern von Möbeln, diese Arbeit pur nennt Marx abstrakte Arbeit und sie besteht, wenn man das dritte Zitat anschaut, in der puren Verausgabung von Hirn, Muskel, Nerv. Sieht man ab von der Bestimmtheit der produktiven Tätigkeit und daher vom nützlichen Charakter der Arbeit, so bleibt an ihr, dass sie eine Verausgabung menschlicher Arbeitskraft ist. Nicht was gearbeitet wird, auch nicht worin das nützliche Produkt besteht, sondern dass Arbeitsaufwand verausgabt wurde, ist das, was in den Waren gleichgesetzt wird. Sodass sich die Frage stellt, wie viel Arbeitsaufwand wird da eigentlich gleichgesetzt mit einem anderen? Wenn der Arbeitsaufwand nur nach seiner Dauer zählt, dann muss man wissen, wie viel. Und Marxens Antwort ist, die Arbeitszeit als Maß des Werts ist folgendermaßen bestimmt. Da bin ich schon beim vierten Zitat. Ein Gebrauchswert oder Gut hat also nur einen Wert, weil abstrakt menschliche Arbeit in ihm vergegenständlicht oder materialisiert ist. Wie nun diese Größe seines Wertes messen? Durch das Quantum der in ihm enthaltenen wertbildenden Substanz der Arbeit. Die Quantität der Arbeit selbst misst sich an ihrer Zeitdauer. Es könnte scheinen, jetzt nimmt er schon Einwände vorweg, der Mann, dass wenn der Wert einer Ware durch das während ihrer Produktion verausgabte Arbeitsquantum bestimmt ist, je fauler oder ungeschickter ein Mann, desto wertvoller seine Ware, weil er desto mehr Zeit zu ihrer Verfertigung braucht. Gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ist Arbeitszeit, erheischt um irgendeinen Gebrauchswert mit den vorhandenen, gesellschaftlich normalen Produktionsbedingungen und dem gesellschaftlichen Durchschnittsgrad von Geschick und Intensität der Arbeit darzustellen. Es ist also nur das Quantum gesellschaftlich notwendiger Arbeit, welche seine Wertgröße bestimmt. Nochmal schlichter ausgedrückt. Wenn Arbeitsprodukte auf den Markt geworfen werden, wenn sie im allseitigen Kaufen und Verkaufen vermittelt über das Geld gleichgestellt werden, gleichgesetzt werden, dann ist der Inhalt dieses Gleichen die pure Verausgabung menschlicher Arbeit, Anstrengung, und sie zählt, weil sonst an ihr nichts zählt. Nicht das nützliche Produkt, nicht der nützliche Inhalt, nach ihrer Zeit. Aber diese Zeit, die ist nicht für sich der Wertausdruck an der Ware. Sonst würde auf jedem Preisschild einer Ware eine Stundenangabe stehen. Da würde dann draufstehen auf dem Stuhl 1,5 Stunden. Das steht aber nicht auf den Warenpreisen. Da stehen Geldausdrücke. Insofern ist die Arbeitszeit, das ist die Erläuterung, die er bietet, nicht die individuell verausgabte Arbeitszeit auf ein Produkt, sondern sie ergibt sich aus einem doppelten Vergleich, in dem die Produzenten und Verkäufer stehen. Auf der einen Seite muss jeder Produzent von Stühlen seinen Arbeitsaufwand einen Vergleich aussetzen mit dem Arbeitsaufwand eines anderen Produzenten derselben Ware. Wenn also ein anderer Tischler für denselben Stuhl nicht 1,5 Stunden, sondern 3 gebraucht hat, weil er faul oder ungeschickt ist, dann kann er seinen erhöhten Arbeitsaufwand nicht einfach am Markt absetzen, weil er das von den Käufern nicht entgolten bekommt. Die kaufen das günstigere Produkt, das deswegen günstiger ist, weil mit geringerem Aufwand gefertigt. Faulheit und Geschick sind da nicht das Maß, sondern ein allgemeiner Durchschnitt dessen, was mit einer Produktionsmethode, einem Werkzeug und einem Durchschnittsgeschick an Aufwand notwendig ist. Wer da statt der durchschnittlichen 1,5 Stunden 3 braucht, der bleibt auf einem unverkäuflichen Produkt hocken. Sein Aufwand wird wertlos gemacht. Und der zweite Vergleich, jeder, der so ein Gut produziert hat, ist nicht nur dem Vergleich eines konkurrierenden Anbieters ausgesetzt, der dasselbe Produkt mit seinem Aufwand fertigt, sondern alle sind einem Vergleich ausgesetzt mit dem Marktmagen und seiner Kaufkraft, mit dem, was an Zahlungskraft insgesamt ein solches Produkt überhaupt begehrt. Hat man im Sommer noch x Millionen Hektoliter Bier absetzen können, weil die Witterung warm und die Kundschaft entsprechend gelaunt ist, dann kann es sein, dass man im Dezember auf der Hälfte davon hocken bleibt. Dann wird deswegen, weil der gesellschaftliche Bedarf nach diesem Gut als Kaufkraft nicht vorhanden ist, der Wert dieser Sache korrigiert. Es ist also, was die Arbeitszeit betrifft, nicht die wirklich verausgabte, sondern dieser doppelte Vergleich, die bestimmende Größe für das, was an dieser Arbeitszeit zählt. Der Aufwand im Vergleich zu anderen, die dasselbe Produkt fertigen, und der Aufwand im Vergleich zur ausnutzbaren Bedarfslage. Das mal für sich genommen gibt einen ersten Hinweis auf eine Paradoxie der ganzen Produktion, über die ich im Folgenden noch sehr viel sagen will. Ob und wie viel Geld ein Arbeitsaufwand im Vergleich zu anderen erlöst, entscheidet über den Wert des Arbeitsproduktes. Das meint, die Arbeitszeit ist Substanz und Maß des Werts. Das ist der Inhalt. Aber daraus folgt ein doppelter, recht paradoxer Anspruch an Arbeit. Sie muss einerseits pro Stück relativ kurz sein, damit man seinen Konkurrenten ausboten kann. Und von dieser pro Stück relativ wenigen Arbeit muss absolut viel aufgehäuft werden, damit man viel verkäufliches Arbeitsprodukt zu Wert macht, in Geld umsetzt. Es muss also zugleich wenig pro Stück und viel gearbeitet werden, absolut. Darüber gleich mehr. Wenn das so ist, dann gilt, dass der Arbeitsaufwand im Vergleich zu anderen den Wert der Sache bestimmt, um den es den Produzenten geht und der im erlösten Geld leibhaftig vor ihnen steht. Wenn das so ist, dann ist Geld gar nicht Mittel für die Produktion, gar nicht so etwas wie ein Schmiermittel, mit dem man an die Rohstoffe und Maschinen herankommt, mit dem man ein allseitiges Tauschen der Waren organisiert, um den Tausch zu erleichtern. Dann ist Geld nicht Mittel für die Produktion, sondern die Produktion ist Mittel für die Erzeugung von Geld. Geld ist, das ist die Behauptung von Marx, allen Ernstes, der Zweck allen Arbeitens. Wem das schrill in den Ohren klingt, ein modernerer Fingerzeig, der Verkauf der produzierten Waren ist nicht so etwas wie ein mehr oder weniger banaler Nachtrag zur Produktion. Man könnte nicht sagen, ohne sich lächerlich zu machen, VW baut schöne Autos, das Werk ist ausgelastet, alles wunderbar. Nur eins klappt nicht, der Verkauf. Man wüsste sofort, das ist schräg, so zu argumentieren, weil der Verkauf eben nicht ein auch noch ist, das der Produktion hinterherläuft, sondern dort erst, wenn der gelingt, ist das Wesentliche der Produktion, worauf sie zielt, erfüllt. Der Gelderwerb, der mit dem Arbeitsaufwand angestrebt war, der bringt erst den Zweck der Produktion zu Ende. Um dazu tun, dass das nicht einfach ein paar vielleicht auf den ersten Blick ungewohnte Gedanken über Arbeit und Arbeitszeit sind, sondern dass da Musik drin steckt, will ich mal darauf hinweisen, wenn Arbeitszeit das Maß des Reichtums ist, dann ist diese Produktion feindlich gegen den Arbeiter. Arbeitszeit des Maß als Reichtums ist eine Gemeinheit. Denn wenn die Arbeitszeit den Reichtum misst, dann heißt mehr Reichtum, mehr Arbeit aufeinander zu häufen, mehr Mühsal herzugeben. In Klammern, dass in dieser Gesellschaft dauernd entlassen wird, auch entlassen wird, ist kein Einwand gegen das Gesagte, weil neben diesen Entlassungen die Forderung nach mehr Arbeit nie erlischt. Dazu später mehr. Um zu zeigen, warum das irrationell ist, Arbeitszeit als Maß des Reichtums, nehmt doch mal als Kontrast die rationelle Bestimmung. Vernünftigerweise sollte man doch sagen, ist der Bedarf, den die Menschen haben an nützlichen Gütern von dieser und jener Art, das Kriterium, aus dem sich bestimmt, wie viel Aufwand man treiben möchte. Man nimmt sich vor, so viele Häuser, so viele Autos, so viele Lebensmittel brauchen wir im Durchschnitt. Vielleicht noch ein paar Reserven. Und dann richtet man entsprechend den Aufwand ein. Mehr Aufwand wäre ja Verschwendung von Material und Arbeit, weil beides nicht gebraucht würde. Der Marx hat deswegen gesagt, ein vernünftiges Maß für Reichtum ist nicht Arbeitszeit. Ein vernünftiges Maß für Reichtum ist Disposable Time, sagt er in seinen Grundrissen. der meint die frei verfügbare Zeit. Ja, in der Tat. Das wäre ein vernünftiges Maß, die notwendigen Mittel des Lebens und seiner Bedürfnisse in möglichst kurzer Zeit herstellen, damit man das Reich der notwendigen Arbeit, der Plackerei hinter sich hat, um in möglichst viel freier Zeit das Produzierte und sein Leben überhaupt genießen zu können. Je mehr man freien Raum hat, sein Leben und die Produkte seiner Arbeit zu genießen, umso reicher steht das Individuum da, ginge es um ein vernünftiges Maß von Reichtum. Hier aber, im Kapitalismus, ist Arbeitszeit das Maß des Reichtums, Aufhäufung von mehr Mühsal. Nochmal eine Einladung, das Ganze in der modernen Fassung wiederzuerkennen, was bei Marx vielleicht altmodisch klingt. Modern sagt man zu dem Gedanken von Marx, wir brauchen Wachstum. Wachstum ist ein Imperativ in dieser Welt. Das muss sein, Wachstum. Ja, es gibt nichts Bescheuerteres als sowas. Wachstum. Warum? Wachstum, immer mehr von allem, ist deswegen eine völlig verkehrte Bestimmung von Reichtum, weil sie gar nicht Maß nimmt am Bedarf. Man braucht so viel Millionen Wohnungen, so viel Autos, so viel Laibe Brot, aber nicht immer mehr davon. Das wäre doch weggeworfene Arbeitsmühe und verschwendetes Material. Dass man auf Wachstum überhaupt kommt, ja, das kommt daher, dass das Wachstum, um das es geht, gar nicht den nützlichen Stoff, sondern den Geldbetrag meint, in dem er sich ausdrückt. Und davon können Unternehmer und diese Wirtschaft nie genug haben. Dieses Geld ist maßlos. Da ist mehr davon immer besser als weniger. Nun schaut mal, wie verrückt diese Welt, die die Arbeitszeit zum Maß des Reichtums erklärt, verfährt. Wenn man in der Wirtschaftsseite liest, die Handyindustrie sucht nach einem Killer-Content. Es müssen unbedingt neue Produktideen her, damit mehr Umsatz geht. Merkt ihr, wie da die Welt verkehrt wird? Der Konsum ist gar nicht der Zweck, für den produziert wird. Der ist umgekehrt hier das Mittel, damit mehr Wachstum geht. Man braucht eine neue Produktidee. Kein Schwanz hat danach gefragt. Keiner weiß, ob sie irgendwer will oder nützlich findet. Nur damit mehr Wachstum geht. Bevor ich mich den Einwänden stelle, die diese Argumente betreffen, will ich noch eine abschließende Bemerkung zu diesem Begriff der abstrakten Arbeit machen. Dass Verschleiß von Kraft, Hirn, Muskel, der Verschleiß von Lebenskraft, das nennt Marx abstrakte Arbeit. Im Kapitalismus zählt nicht, was, sondern dass gearbeitet wird und davon möglichst viel. Dies, abstrakte Arbeit, im Sinne der Verausgabung, Hirn, Muskel, Nerv, das liegt natürlich einerseits bei jeder Arbeit vor. Das liegt auch dann vor, wenn ich meinen Garten umgrabe. Auch dort könnte ich sagen, völlig zu Recht, nun ja, das ist nicht nur das Anlegen eines neuen Blumenbeets mit Arbeitsmühe, sondern wenn ich vom Blumenbeet absehe und nur meine Schweißperlen betrachte, dann war das Arbeitsmühe, abstrakte Arbeit. Bloß, im Kapitalismus ist das, was quasi das Negative, das bloß Anstrengende an der Arbeit ist, dass sie Kraft kostet, das Eigentliche und das Wesentliche, was an der Arbeit zählt, dessen wegen sie verrichtet werden soll. Ja, dieses Anstrengende an der Arbeit, sie ist Verausgabung von Mühe, bekommt im Kapitalismus neben dem nützlichen Produkt, das die Arbeit herstellt, eine selbstständige Existenz und tritt neben die Sache. Das ist der Gelderlös, der im Vergleich der Warenanbieter festhält, wie viel Wert der Aufwand war, den die verschiedenen Produzenten getrieben haben. Jetzt zu den Einwänden, die sich an dieser Stelle für gewöhnlich finden. Der Marx wird von vielen modernen Professoren oder von bürgerlichen Zeitungsschreibern oft als Urheber der Arbeitswertlehre zitiert. Er hat sich selber nie so genannt und auch nicht so verstanden. Aber damit nimmt diese Etikettierung Bezug darauf, dass der Marx sagt, die Arbeitszeit ist Maß und Substanz des Werts. Dagegen gibt es eine ganze elaborierte Abteilung der Volkswirtschaftslehre, die sagt, das ist Unfug. Nicht die Arbeitszeit ist Maß des Werts, sondern, so sagt die subjektive Wertlehre, die subjektive Wertschätzung, die wir einem Produkt gegenüberbringen, entscheidet über den Wert der Sache. Und wenn man solche Bücher und Artikel anschaut, kommen Beweise der folgenden drolligen Art. Da stellen Sie zum Beispiel an den Ausgangspunkt Ihrer Kapitel die Überlegung, ja, was kostet ein Glas Wasser in Stadtamhof hier in Regensburg am Tresen? 2,50. Aber was kostet ein Glas Wasser in der Wüste? Dafür kann man Millionen erlösen. Sicher, aber die Wüste ist kein Markt. Da handelt es sich gar nicht um den Markt, auf den die Massenprodukte der Fabriken hergestellt und verkauft werden. Da wird eine Preisbestimmung zitiert, die hat mit dem Markt und dem Preis gar nichts zu schaffen. Ich kenne ja auch viel weitergehende Beispiele aus der Literatur. Irgendwo habe ich mal gelesen, ein Königreich für ein Pferd. Aber versucht mal hier für ein Pferd ein Königreich zu kaufen, ihr werdet niemanden finden. Oder die blaue Mauritius. Es gibt Briefmarken, die kosten Millionen. Ja, die haben einen Liebhaberwert. Und die Millionen sind wirklich zu attrahieren. Nicht, weil das Ding von sich aus so einen Wert hat, sondern weil sie Eigentum ist, diese Sache. Andere also davon ausgeschlossen sind. Und die Aufhebung des Ausschlusses, wenn man einen Spinner findet, die kann man sich mit Millionen bezahlen lassen. Aber diese Millionen, die entgelten nicht den Wert im Sinne des Arbeitsaufwands für die Herstellung von diesen 2 Quadratzentimetern Papier. Ein Liebhaberwert, der mit dem Arbeitsaufwand, der da getrieben wurde, einfach nichts zu tun hat. Und ich hätte mich ganz leicht tun können und sagen können, solche Einwände haben von vornherein hier überhaupt kein Recht, weil die blaue Mauritius wird nämlich nicht verkauft, die wird versteigert. Fällt gar nicht unter das Gesagte. Das wäre die bequemste Lösung, so einen abzuwimmeln. Aber um die Sache seriös zu Ende zu bringen, die subjektive Wertlehre, der Preis sagt, was dem Subjekt die Sache wert ist, begeht einen logischen Fehler darin, dass in Bezug auf den Nutzen der Sache hier, sagen wir mal ein Laib Brot, da ein Stuhl. Die Dinge, die da getauscht werden, vermittelt über Geld, gerade verschieden und ungleich sind, die sind gar nicht vergleichbar. Man könnte fragen, was ist wertvoller, ein Brot oder ein Stuhl? Die Frage ist sinnlos. Das kommt darauf an, ob man essen will oder sitzen will. Fürs Essen braucht man das Brot, für das Sitzen den Stuhl. Aber man könnte nicht sagen, dass das Sitzen ein x-faches des Wert vom Essen ist, weil einfach die beiden Gebrauchseigenschaften und die beiden Nutzen, die sich auf das Ding richten, in sich unvergleichlich sind. Deswegen lässt sich das eine auch nicht als Vielfaches des anderen ausdrücken. Sitzen ist nicht 5-mal Essen. Obwohl einem Menschen diese quantitative Ersetzbarkeit vertraut ist, aber eben aus einer ganz anderen Welt, nämlich von der, wo Marx redet, in der Welt des Geldes, da ist es in der Tat so, wenn ich sage, das Brot kostet 2 Euro und der Stuhl kostet 20 Euro, dann gelingt die quantitative Ersetzbarkeit. Das eine, 20 Euro für den Stuhl, ist wirklich 10-mal so viel wie die 2 Euro für das Brot. Aber die Vergleichbarkeit liegt da im Geld und nicht im Nutzen. Und ein weiterer logischer Unsinn an dieser Auffassung: wäre die subjektive Wertschätzung der Bestimmungsgrund für den Wert, dann müsste ein und dieselbe Sache so viele verschiedene Preise haben, wie es verschiedene Wertschätzungen gibt. Ich sage, der Jaguar ist mir 50 Euro wert. Und der andere sagt, mir ist er 50.000 wert. Und wer hat jetzt recht? Es müsste ja so viele Preisausdrücke geben, wie es unterschiedliche Wertschätzungen der Sache gibt. Und das ist am singulären Fall ganz offenkundig eine Absurdität, die aber nicht dadurch besser wird, dass man die subjektiven Wertschätzungen quasi in Aggregate zusammenfasst und sagt, hier gibt es das Aggregat des insgesamtigen Nachfragens nach einer Sache, wo sich alle subjektiven Begehrlichkeiten zu einer Nachfrage addieren und dort gibt es das Angebot der produzierten Sache, eben die Menge der Autos. Auch Angebot und Nachfrage sind kein Beleg für die subjektive Wertschätzung. Geht die Nachfrage hoch bei gleichbleibendem Angebot? Klar, dann schwanken Preise. Angebot und Nachfrage in ihrer Veränderung erklären Schwankungen von Preisen, aber nicht den Preis. Und der schlagendste Beweis dafür ist, was ist, wenn Angebot und Nachfrage sich ausgleichen, sich decken? Dann erklären sie gar nichts mehr. Aber man müsste doch erklären, warum, wenn Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht sind, beim Brot, das Brot 2 Euro kostet und warum, wenn Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht sind, bei einem VW Golf, der VW Golf 30.000 Euro kostet. Das war die subjektive Wertlehre, gegen Marx eingewandt. Arbeitszeit ist nicht das Maß des Werts, sondern die subjektive Wertschätzung. Aber die ist quasi nur die Vorhut des eigentlichen schweren Geschützes, das gegen Marx bis heute vorgetragen wird, nämlich die Theorie der Produktionsfaktoren. Die Nationalökonomen, so haben sie sich noch genannt, Ausgang des vorangegangenen Jahrhunderts, modern die Volkswirtschaftsprofessoren, die haben gegen die sogenannte Arbeitswertlehre von Marx ihre Theorie der Produktionsfaktoren ins Spiel gebracht. Der Wert kommt nicht von der Arbeit, sondern der hat drei Quellen, Boden, Kapital und Arbeit. Zunächst einmal muss man sagen, diese Ökonomen, die Nationalökonomen, die haben auf ein Missverständnis mit einem Missverständnis reagiert. Es gab im Umkreis von Marx Sozialisten, Lassalle zum Beispiel, die in der SPD sich zusammengetan haben und damals das Gothaer Programm geschrieben haben. Die waren Verehrer der Arbeit im Kapitalismus. Die haben in ihre Programmatik reingeschrieben, Arbeit ist die einzige Quelle des Werts. Und deswegen kann das Proletariat stolz sein, dass alle Produkte dieser kapitalistischen Welt auf sein Konto gehen. Arbeit ist die Quelle des Werts, das berechtigt den produktiven Arbeiter zu einem formvollendeten Stolz. Sowas haben die aufgeschrieben. Der Marx hat sich schon zu seiner Zeit über diese Leute furchtbar geärgert. Er hat ihnen nämlich gesagt, es ist ein Widerspruch, auf der einen Seite den Wert, die Mühsal als Quelle des Reichtums, als Inhalt des Reichtums zu kritisieren und auf der anderen Seite den Arbeiter, der das hervorbringt, für dieses Machwerk zu loben. Da hat der Marx ihnen in Erinnerung gerufen, es ist doch kein Glück, produktiver Arbeiter zu sein, sondern ein Pech, das ist doch eine schäbige Lebenslage, in die man gerät. Und er hat es damals vor Augen gehabt, anders noch als heute, nicht schlimmer, anders als heute, das Elend in den Gassen und Straßen. Solche Leute lobt man nicht für ihr Werk, die möchte man ermuntern, dass sie diese Verhältnisse, in denen sie ihr Werk verrichten, abschaffen, verändern, bessere Lebensbedingungen an die Stelle setzen. Also der hat gemeint, es ist ein Widersinn, den Wert zu kritisieren und die Quelle des Werts, die Arbeit, heilig zu sprechen. Und um dem Ding Nachdruck zu geben, hat er noch ein logisches Argument hinterhergesetzt, das nicht von Pappe ist. Er hat gesagt, und außerdem ist es ohnehin falsch zu sagen, Arbeit ist die einzige Quelle des Werts. Arbeit ist nicht die einzige Quelle des Werts. Die Natur spielt auch ihre Rolle als Quelle des Werts. Sie liefert den ganzen Stoff, der vermittels der Arbeit in nützliches Produkt verwandelt wird. Von diesem Stoff und der Verfügbarkeit, Bodenschätze, Ackerboden, hängt ab, was die Arbeit vermag. Und das ist nicht lapidar. aus dem folgt etwas Furchtbares. Nur weil Arbeit und Natur beides die Quelle von Reichtum sind. Deswegen kann es Ausbeutung geben, weil man die beiden Sachen trennen kann. Wenn man die Arbeiter von der Natur als zweiter Quelle des Reichtums trennt, wenn sie keine Verfügung mehr haben über Boden und Produktionsmittel, dann sind sie nicht mehr imstande, die Mittel ihrer Lebensführung in eigener Regie herzustellen. Dann sind sie angewiesen auf die, die über Boden, Produktionsmittel und anderes verfügen als Eigentümer. Da werden sie furchtbar erpressbar und zur Ausbeutung rangenommen. So hat Marx seinen damaligen Sozialisten die Leviten gelesen. Und die Nationalökonomie hat sich auf dieselben Sozialisten bezogen und darauf ganz anders geantwortet. Die haben rausgehört, wenn die Burschen behaupten, Arbeit ist die einzige Quelle des Werts, dann bleibt ja für den Profit, den wir heilig sprechen, jede moralische Rechtfertigung vergeblich. Wenn wir zugeben, Arbeit ist die einzige Quelle des Werts, dann hat der Profit kein Recht in dieser Welt. Das wollten sie nicht, weil sie für den Profit waren und haben sich deswegen eine Theorie konstruiert, die dem Profit einen Rechtfertigungsgrund moralischer Art verschafft und den der Arbeit bestreitet. Die haben gesagt, hört zu, das ist nicht so, dass Arbeit die einzige Quelle des Werts ist. Es gibt drei Quellen des Werts. Da gibt es die drei Produktionsfaktoren, Boden, Kapital, Arbeit. Boden, Maschinen sind das Kapital, kombinieren sich mit dem Arbeiter und heraus kommt ein Produkt, das deswegen auch gerecht geteilt wird in drei Teile. Die Rente für den Bodenbesitzer, den Profit für den Kapitalisten und der Lohn für den Arbeiter. Darin, an der Vorstellung ist alles verkehrt. Aber sie ist das Geschütz gegen Marx. Warum ist da alles verkehrt? Zunächst einmal, noch ganz ohne Geld und Preis betrachtet, wird da ein sachlicher, logischer Unterschied eingeebnet, der erheblich ist. Boden und Maschinen, also Boden und Kapital. Boden und Maschinen sind Mittel, an denen oder auf denen gearbeitet wird. Mittel, an denen gearbeitet wird. Oder mit denen gearbeitet wird. Sie sind nicht Hervorbringer des Produkts. Hervorbringer, das ist die Eindeutschung des lateinischen Worts Faktor, Macher. Hervorbringer sind sie nicht, Mittel sind sie. Mittel für die Arbeit. Und die Arbeit selber? Ja, die Arbeit, die ein Mensch verrichtet, der mit seinem Spaten oder seinem Trecker den Boden bearbeitet, das ist die Tätigkeit des Produzierens. Und diese Tätigkeit des Produzierens ist nicht ein Faktor von sich selbst, ein Teilmoment des Produzierens. Sie bringt das Ergebnis hervor. Dass die Theorie von den drei Produktionsfaktoren plausibel klingt, kommt durch die Logik der Bedingung zustande. Man denkt, ohne das andere geht es nicht. Ohne Maschine geht es nicht. Ohne Boden geht es nicht. Stimmt. Bloß, dass alle drei Momente am Produzieren beteiligt sind, sagt nichts darüber aus, in welcher Eigenschaft sie daran beteiligt sind. Ich weiß, dass der logische Unterschied fieselig klingt, aber wendet es mal an auf eine mehr hausbackene Tätigkeit. Wenn eine Hausfrau einen Kuchen backt, und ich sie frage, wer hat den Kuchen gemacht? Dann wäre die Antwort Mehl, Eier und ich. Lächerlich. Man tut das nicht, dass man die Mittel der Tätigkeit, die Bedingungen der Tätigkeit, man hat eine Rührschüssel, man hat Mehl und Ei. Man tut das nicht, dass man das in einen Topf wirft mit der Tätigkeit des Machens. Weil es logisch verschiedene Dinge sind. Dass überhaupt es so sehr einleuchten soll, dass diese drei logisch verschiedenen Momente in einem bloß ergänzenden Verhältnis gleichrangiger Faktoren stehen. Ja, ohne Maschine kann der Arbeiter auf keinen grünen Zweig kommen. Ohne Boden kriegt er nie ein Weizenkorn her. Dass das so plausibel ist, Das kommt von etwas ganz anderem, als dass der logische Unterschied von Bedeutung wäre. Das kommt daher, dass in der wirklichen Welt des kapitalistischen Produzierens die Arbeiter getrennt sind von diesen Mitteln der Arbeit. Sie verfügen nicht über die Produktionsmittel, sie haben keinen Acker, auf dem sie Öl bohren oder Weizen anbauen, weil er das Eigentum anderer ist, die die Mittel den Arbeitern nicht einfach zur Verfügung stellen, sondern ihr Eigentumsrecht dazu benutzen, die Arbeiter zu einer Tätigkeit zu erpressen, die nicht zum Nutzen der Arbeiter, sondern zum Nutzen der Eigentümer gerät. Und jetzt schließlich ein letztes. Die drei Faktoren verhalten sich gar nicht wie einander ergänzende, wirkliche Teilmomente des Produzierens. Und genauso erlogen ist deswegen, dass am Ende quasi friedlich-schiedlich das Gesamtergebnis der Produktion in drei Teile zerlegt wird. Ja, also da die Rente, da der Profit, da der Lohn. Und wisst ihr, was ein untrügliches Indiz dafür ist, dass das so gar nicht funktioniert? Es gibt diese Rechnung, wem welches Teilergebnis zusteht, nie im Vorhinein, sondern immer nur ex post. Wenn ein Lohn fertig ist, ausgehandelt war, dann wird hinterher von ihm gesagt, und der entspricht auch genau der Arbeitsleistung des Arbeiters. Und der Ertrag, den der Rentner in seine Tasche steckt, der den Boden verpachtet, der entspricht genau seiner Leistung. Da wird nie umgekehrt vom Eigentum an der Sache ein Preis hochgerechnet, als gäbe es da ein inneres, quasi naturwissenschaftlich nachrechenbares Entsprechungsverhältnis. Nur umgekehrt. Und dass es ein solches Rechengesetz nicht gibt, das von einem Faktor den Schluss auf sein Anrecht auf ein Ergebnis hergibt, das sieht man daran, dass in der Welt der Wirtschaft immer nur Streit existiert über die Höhe des Lohns. Da gibt es offenbar gar kein Rechengesetz, von dem die VWL-Professoren sagen, bitte, hier habt ihr schwarz auf weiß, genauso wie in der Physik, teilt euren Kram, streitet euch nicht. Gestritten wird. Die einen sagen, der Lohn muss sinken, umso mehr Gewinn machen sie. Die anderen kämpfen um mehr Lohn, weil sie ihn zum Leben brauchen, kommen aber nicht recht vom Fleck. Das war jetzt ein Exkurs über die Art, wie die Volkswirtschaftslehre die Auffassung von Marx bestreitet, um dem Profit eine Rechtfertigung angedeihen zu lassen. Nein, nicht die Arbeit ist die Quelle des Werts. Es gibt da drei Quellen: Boden, Kapital, Arbeit. So ist es in der Theorie. In der Wirklichkeit der kapitalistischen Welt ist den Verantwortungsträgern als Forderung völlig vertraut, was sie theoretisch immer leugnen, dass Arbeit den Reichtum in dieser Gesellschaft schafft, voranbringt. Und zwar umso mehr, je weniger sie für ihre Leistung bekommt. Das ist sowas von arschklar. Schaut in die Zeitung, wenn der Obermann sich hinstellt, wie er Telekom saniert. Tja, es wird Outsourcing betrieben. Da muss länger gearbeitet werden, und zwar für weniger Geld. Wenn die Merkel auftritt, dann sagt sie, um den Wohlstand zu halten in der globalisierten Welt, müssen wir mehr arbeiten. Und unbezahlte Überstunden sind dafür gut. Dass Arbeit den Reichtum schafft und voranbringt, das ist in den Forderungen vollkommen klar. Nur in der Theorie wird es aus den genannten Gründen geleugnet. Wie dieses Mehr an kapitalistischem Wachstum, an Geldreichtum durch Arbeit zustande kommt, nicht in der Hand derer, die arbeiten, sondern in der Hand derer, die unternehmen. Das hat den Marx interessiert und das hat er versucht zu ergründen und das hat er auch herausgefunden. Ein Blick in die Welt des Tauschens der Waren lässt einen Schluss zu auf diese Welt der Produktion. Das Geld, in das sich letztendlich alle hergestellten Arbeitsprodukte übersetzen wollen. Das ist ihr Zweck, für den gearbeitet wird. Das ist die selbstständige Existenz des Werts aller Produkte. Darin bemisst sich, was eine Sache wert war. Wie viel Zugriffsmacht man auf alle Reichtümer der Gesellschaft und auch auf Quellen des Reichtums hat. Das Geld. Selbstständige Existenz des Werts. Ein komisches Ding, weil es selber keinen Nutzen hat. Man kann es nicht essen. Es hat keinen Nutzen, ist aber die Möglichkeit von jedwedem Nutzen, Zugriffsmacht auf alles. Der Zwang zum Tausch, der in dieser Gesellschaft regiert, alles muss man für Geld erwerben, ist deswegen dasselbe wie die Aufnötigung des Bedürfnisses zu Geld. Das Lob, das man über diese Gesellschaft hört, für Geld kann man alles kaufen, das war die eine Halbzeit. Aber das heißt eben anders betont, man muss alles kaufen. Bevor also irgendein konkretes Bedürfnis stillbar wird, muss ich mich um den Erwerb von Geld kümmern. Geld kann man nämlich nicht machen, Geld muss man verdienen. Wie? Man muss etwas zu verkaufen haben, um daraus Geld zu erlösen. Und wenn man seinen letzten Samovar verscherbelt hat und nichts mehr hat zu verkaufen, dann notfalls sich. Sich, sein Arbeitsvermögen. Andere, die mehr Geld haben, als sie zum Leben brauchen, die können dann kaufen, was an Arbeitern auf dem Markt seine Schaffenskraft anbietet. Die kaufen keinen Samovar, die kaufen auch nicht Waren, die sie konsumieren, die kaufen eine Geldquelle. Beide, der Arbeiter, der sich verkauft, sein Arbeitsvermögen, der den Arbeitsvertrag unterschreibt, wie ein Unternehmer, der den Arbeiter in Zahlung nimmt, der ihm kauft. Beide verdienen Geld mit Arbeit. Beide verdienen Geld mit Arbeit. Das eint sie und es entzweit sie. Der Arbeiter verdient nämlich das Geld mit seiner Arbeit. Und der Kapitalist verdient sein Geld mit der Arbeit des anderen, mit fremder Arbeit. Warum sind die Arbeiter, die mit Arbeit Geld verdienen, arm? Und warum sind die Kapitalisten, die auch mit Arbeit Geld verdienen, mit der fremden Arbeit, reich? Das hat den Marx brennend interessiert. Und er hat sich Theorien von damals entgegengestemmt, die gesagt haben, ja, die bescheißen natürlich auf Teufel komm raus. Die Unternehmer, die kaum haben sie irgendein Ding eingekauft, verkaufen es mit einem wahnsinnigen Preisaufschlag und schon sind sie reicher. Hat der Marx damals dagegen eingewandt, solche Fälle gibt es. Aber das kann nicht das Prinzip des allgemeinen Bereicherungswesens sein. Denn was der Kapitalist A mit seinem Beschiss verdient, er hat aufgeschlagen. Das gibt er in der nächsten Runde wieder weg, weil er demselben Beschiss des anderen unterliegt. Er hat verkauft mit Aufschlag, aber in der nächsten Runde muss er kaufen mit dem Aufschlag des anderen. Da hat der Marx gesagt, das kann nicht durch ein allgemeines Übervorteilen aus dem Verkaufen kommen. Das muss aus der Produktion selber kommen. Dass mehr Geld entsteht, mehr Wert entsteht und dass der so einseitig auf die Seite derer fällt, die die Arbeit anderer benutzen und dass nichts hängen bleibt bei denen, die arbeiten. Also hat der Marx gesagt, schauen wir doch mal an, wie eigentlich produziert wird und was da eingekauft wird, wenn ein Unternehmer eine Stellenanzeige in die Zeitung setzt und reinschreibt, suche Schlosser. Wir sind gerade beim Geld gewesen, da der Saal Miete kostet.
Genau, da Politik generell Geld kostet und dieser Saal Miete nicht zu knapp. Lass ich das jetzt rumgehen und der Markt, der möge etwas hineintun.
Okay. Auf diese Frage, ja, wie kommt es zustande? Die einen sind arm, die anderen werden immer reicher. Und fast möchte man sagen, paradoxerweise, die, die arbeiten, bleiben arm. Und die, die arbeiten lassen, werden reich. Wie machen die das? Da sagt der Marx in seinem 5. Zitat zum Wert der wahren Arbeitskraft Folgendes. Zur Verwandlung von Geld in Kapital muss der Geldbesitzer also den freien Arbeiter auf dem Warenmarkt vorfinden. Frei in dem Doppelsinn, dass er als freie Person über seine Arbeitskraft als seine Ware verfügt. Dass er andererseits andere Waren nicht zu verkaufen hat, los und ledig frei ist von allen zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft nötigen Sachen. Die Arbeitskraft existiert nur als Anlage des lebendigen Individuums. Ihre Produktion setzt also seine Existenz voraus. Zu seiner Erhaltung bedarf das lebendige Individuum einer gewissen Summe von Lebensmitteln. Die zur Produktion der Arbeitskraft notwendige Arbeitszeit löst sich also auf in die zur Produktion dieser Lebensmittel notwendigen Arbeitszeit oder der Wert der wahren Arbeitskraft ist der Wert der zur Erhaltung ihres Besitzers notwendigen Lebensmittel. Wem das wieder zu altertümlich klingt, die Nachzeichnung des Gedankens in schlichten Worten. In der Welt des Kapitalismus werden auf diesem Markt Waren getauscht. Geld gegen Ware, Ware gegen Geld. Unter diesen vielen Waren, Stiefelwichse haben wir schon kennengelernt, findet sich eine, die nennt sich das Arbeitsvermögen oder die wahre Arbeitskraft. Das sind Menschen, die gucken sonnabends in den Anzeigenteil, Stellenmarkt, und suchen eine Stelle. Früher beim heiteren Beruferaten bei Robert Lemke musste man ankreuzen, selbstständig oder unselbstständig. Die Leute, von denen wir reden, haben angekreuzt bei unselbstständig. Heißt, auf sich gestellt können die Mittel ihres Lebens nicht produzieren. In dieser Marktwirtschaft wirtschaftet man nicht hinter dem Haus, züchtet nicht Schweine und Tomaten und deckt das Notwendige. Man geht arbeiten, erwirbt Geld, indem man für andere arbeitet. Es gibt also die wahre Arbeitskraft, das verkäufliche Arbeitsvermögen. Was kauft der Kapitalist? Ja, der kauft nicht den Menschen. Würde er den Menschen kaufen, dann wäre der Mensch sein Eigentum. Das wäre Sklaverei. Das ist nicht so. Der Mensch verkauft an den Unternehmer die Verfügung über sein Arbeitsvermögen auf Zeit. Und darauf besteht der Marx, und es ist eine total wichtige Bestimmung, der moderne Mensch, der arbeiten geht, ist ein doppelt Freier. Der ist frei in der einen Hinsicht, dass er nicht mehr der Leibeigene von irgendwem ist. Und so ist ja auch viel Schönfärbung in der Welt, wenn man die Sonntagsreden von Bundeskanzlern und Bundespräsidenten gehört. Heute sind alle freie Bürger. Wir müssen nicht nach der Pfeife eines Großgrundbesitzers tanzen. Wir gehören denen nicht. Der Mensch ist frei, sein eigener Herr. Das ist die eine Bedeutung. Und die andere Bedeutung, er ist frei von den notwendigen Mitteln seines Lebens. Nicht bloß von Lebensmitteln. Dann könnte man sich ja überlegen, dass man zu Werke geht mit Maschinen und Boden und sich seine Lebensmittel herstellt. Nein, er ist getrennt von den Produktionsmitteln seiner Lebensführung. Insofern doppelt frei, das ist eine Befreiung zur Abhängigkeit. Man hängt nämlich jetzt von denen ab, die über diese Sachen verfügen. Was kaufen die ein, wenn die so einen Burschen, der sich als Schlosser bewirbt, einkaufen für die 40-Stunden-Woche? Da sagt der Marx, ja, da wird getauscht, Verfügung über Arbeitsvermögen gegen ein Entgelt. Ein Warentausch findet statt. Und der Wert der Ware ist eigentlich wie immer bestimmt. Der Wert der Ware bemisst sich am Arbeitsaufwand für ihre Herstellung. Worin besteht die Herstellung bei einem Arbeiter? Na, in der Wiederherstellung seines Arbeitsvermögens. Der Mann muss Lebensmittel zu sich nehmen. Er muss eine Wohnung bezahlen. Wenn er eine Familie gründet, auch noch sein Kind erziehen und kleiden. Das kann man ausdrücken als die notwendige Arbeitszeit, den notwendigen Aufwand, der dafür erforderlich ist, den Menschen als eine Figur zu unterhalten, wiederherzustellen, die mit gebügelter Hose, frisch gekämmt, ein Vorstellungsgespräch absolviert und eine 40-Stunden-Woche durchhält, ohne dass er umfällt. Dafür muss man essen und vergleichsweise anständig wohnen. Das klingt wieder vielleicht wegen der Vokabeln fremd, aber andererseits, es ist sowas von arschklar, genau so ist es. Und wenn ich ein anderes Wort aus dieser Zeit nehme, dann könnt ihr mit Händen greifen, wie präsent der Gedanke in dieser Welt ist, auch wenn es keiner so erkennt. Wert der wahre Arbeitskraft, sagt Marx, das bezahlt der Unternehmer. Ja, modern sagt man, worin besteht das Arbeitsentgelt? Aus den Lebenshaltungskosten. Ja, meint er, dass das irgendwas anderes wäre? Lebenshaltungskosten, da kann man auch noch als Warenkorb zusammenzählen. Dazu gehört Strom, Gas, Wasser, dazu gehört Miete, Essen, Kleidung, ab und an eine Theaterkarte, Erziehung der Kinder. Das ist das. Lebenshaltungskosten. Und um mal klarzumachen, was das für ein mieser Maßstab ist. Das als Maßstab der Bezahlung. Wiederherstellung des Arbeitsvermögens. Lebenshaltungskosten. Das sagt, das Bedürfnis des Menschen ist kein Maßstab, der zählt. Dass einer mal um die Welt fahren möchte, dass er bequemer leben möchte, das zählt nicht. Lebenshaltungskosten. Die Produktivität zählt auch nicht. Ob ein Arbeiter in der Stunde doppelt so viel Autos herstellt wie vor 10 Jahren, das zählt nicht, das verdoppelt nicht seinen Lohn, auch wenn der Hof mit Autos übervoll steht. Dass die Wirtschaft wächst, jedes Jahr um 4 oder 5% oder mehr, das ist kein Maßstab, mit dem gesagt würde, ja, jetzt gönnen wir denen doch auch mal was. Stattdessen liest man in der Zeitung, die Schere geht immer weiter auseinander. Unternehmerlöhne, Gewinne explodieren, wachsen, bis sie jetzt in die Krise geraten sind, aber die Löhne stagnieren, gehen runter. Bloße Wiederherstellung, damit man in 4 Wochen wieder für denselben Dienst in der Fabrik antreten kann. Das ist die eine Seite, das wird bezahlt, die bloße Wiederherstellung des Arbeitsvermögens. Und was hat man von dem, wofür man bezahlt hat? Die freie Verfügung über den Gebrauch dieses Menschen, den man eingekauft hat. Und da sagt der Marx, da liegt der Hund begraben. Bei der Frage, wie schaffen die das? Dass ausgerechnet die, die arbeiten, arme Hunde bleiben und die, die arbeiten lassen, immer reicher werden. Und die Lösung ist, bezahlt hat der Mann, der Kapitalist. Den Wert der wahren Arbeitskraft, die Lebenshaltungskosten. Aber wie lang der den arbeiten lässt und wie intensiv, das ist allein sein frei erkauftes Recht. Und wenn Unternehmen Gewinn machen, dann kann das überhaupt nur darüber zustande kommen, dass sie die Arbeiter mehr und länger arbeiten lassen, als notwendig ist für den Erhalt seiner Lebenshaltungskosten. Oder anders ausgedrückt, der geldwerte Arbeitsertrag muss größer sein als die Kost für den Arbeiter. Nur dann bleibt Gewinn. Und wenn man das betrachtet, so erläutert es der Marx, zerfällt gewissermaßen der Arbeitstag in einen Teil, in dem notwendige Arbeitszeit verrichtet ist, notwendig in dem Sinn, das ist der Umfang, gesellschaftlich durchschnittlich betrachtet, den es braucht, damit jeder seine Wohnung, sein Auto und sein Futter hat. Und eine Mehrarbeitszeit an diesem Tag, die den Überschuss herbringt, den ein Kapitalist im Verkauf seiner Waren wirklich realisiert. Der Arbeitstag zerfällt in notwendige und Mehrarbeitszeit. Jetzt kommt natürlich ein allgemeiner Seufzer. Der Marx hat quasi so weiter argumentiert, völlig korrekt. Der sagt nämlich, so ist es, der Arbeitstag zerfällt in notwendige und Mehrarbeitszeit. Nur deswegen bleibt in den Unternehmen das Mehr hängen, ihr Überschuss, der Gewinn. Aber das widerspricht doch völlig dem Augenschein. Die Form der Bezahlung im Lohn, Stundenlohn, die sieht doch nicht so aus, dass ein Arbeiter, der 8 Stunden in die Fabrik geht, 4 Stunden bezahlt kriegt und 4 Stunden nicht. Da wird doch jede Stunde bezahlt. Ein 8-Stunden-Tag, also werden auch 8 Stunden bezahlt. Es gibt nicht nur den Wert der wahren Arbeitskraft, sondern es gibt den Lohn als Form, in der er entgolten wird. Und warum in dieser Form die Sache ganz anders erscheint, als beim Verkauf des Arbeitsvermögens gesagt. Das hat der Marx ergründet. Und warum das notwendig so sein muss, das ist das Zitat 6 über den Arbeitslohn. Das Schilling, das SH steht für Schilling, das ist nicht so wichtig, das kann man auch überlesen und durch Euro ersetzen. Der Wert von 3 Schilling, worin sich der bezahlte Teil des Arbeitstags, das heißt 6-stündige Arbeit darstellt, erscheint als Wert oder Preis des Gesamtarbeitstages von 12 Stunden, welcher 6 unbezahlte Stunden enthält. Also damals hört man, haben die 12 Stunden am Tag immer gearbeitet, nicht 8. Die Form des Arbeitslohns löscht also jede Spur der Teilung des Arbeitstags in notwendige Arbeit und Mehrarbeit, in bezahlte und unbezahlte aus. Auf dieser Erscheinungsform, die das wirkliche Verhältnis unsichtbar macht und gerade sein Gegenteil zeigt, beruhen alle Rechtsvorstellungen des Arbeiters wie des Kapitalisten. Ja, das ist gut getroffen und gut gesagt. Jeder Mensch würde gegen mich und den Marx einwenden, ihr Spinner, jede Arbeitsstunde wird bezahlt. Bloß, dem müsste man zu bedenken geben, dem Zwischenruf, dass nach Stunden bezahlt wird, heißt überhaupt nicht dasselbe, wie dass die Leistung der Stunden bezahlt wird. Wenn man 10 Stunden, 10 Euro die Stunde kriegt und 8 Stunden arbeitet, sicher, dann ist die Rechnung unbestechlich. 8 mal 10 Euro gleich 80 Euro. Das ist der Tageslohn. Aber an dieser Multiplikation ist nur ein Faktor objektiv. 8 Stunden waren es. Die 10 Euro sind nicht objektiv in dem Sinn, dass die ein geldmäßiges Äquivalent zur wirklich verabreichten, verausgabten Leistung sind, sodass sich quasi mit einem mathematisch-physikalischen Gesetz herleiten ließe. Diese Tätigkeit von 60 Minuten entspricht objektiv 10 Euro. Ein solches Gesetz gibt es nicht, sondern die Größe von 10 Euro ist nur in dem Sinn objektiv, dass der Kapitalist, der Unternehmer, sie herausgerechnet hat aus seinem Gewinnanspruch und kalkuliert, damit was übrig bleibt, muss der Lohn pro Stunde so bemessen sein, dass er klein genug ist. Also sich im Prinzip auf dem Niveau der Lebenshaltungskosten abspielt und das darüber gar nicht erst angreifen kann. Oder anders, in den Worten von Marx, die Form des Arbeitslohns, jede Stunde mit einem Geldquantum zu versehen, kommt dadurch zustande, dass der Tageswert eines Arbeiters, was braucht er an Lebensmitteln pro Tag gesehen, um am nächsten wieder in die Fabrik gehen zu können, dass dieser Tageswert per Division heruntergerechnet wird auf die Stunden. Und dann erhält man als Multiplikation der Stunden mal Stundenentgelt den Tageswert zurück. Das ist nicht einfach, so eine Rechnung. Sondern das ist eine Rechnung, die ist für Kapitalisten lebensnotwendig und für die Arbeiter eine furchtbare Falle. Für den Kapitalisten lebensnotwendig ist die Rechnung aus folgendem Grund. Mit dieser Form, dem Menschen nicht nach 4 Stunden Arbeit seinen Tageswert auf den Tisch zu legen und ihn dann zu bitten, vielleicht noch 4 länger dort zu bleiben. Mit dieser Form an jede Stunde ein Entgelt zu knüpfen, sichert sich das Unternehmen den Einkauf gewinnbringender Stunden und nur dieser. Warum? Das Entgelt für die notwendige Arbeitszeit, seinen Tageswert, kann der Arbeiter eben nur dadurch verdienen, dass er die Mehrstunden mit abliefert. Denn sein Tageswert ist auf 8 Stunden aufgeteilt worden. Das, was er pro Tag braucht, hat er nicht in den 4 Stunden notwendiger Arbeitszeit beieinander. Es ist gestreckt worden auf den ganzen Tag. Er kann das Seinige fürs Leben Notwendige, das sich aus dem gesellschaftlichen Durchschnitt des Aufwands bestimmt, nur dadurch erwerben, dass er dem Kapitalist mehr Arbeit abliefert. Und umgekehrt. Unternehmen, die sagen, der Umsatz geht zurück, wir machen auf Kurzarbeit, wir halbieren den Tag. Die bezahlen eben nur 4 Stunden statt 8. Und damit sind die eingekauften 4 Stunden ebenfalls gewinnträchtig. Denn in den 4 Stunden hat der Arbeiter im halbierten Arbeitstag auch nur seinen halben Tagwert, also 2 Stunden notwendiger Arbeitszeit bekommen. Dass in dieser Form gezahlt wird, das ist dasselbe wie das Entgelt vom Wert der wahren Arbeitskraft, also von den Lebenshaltungskosten, die ein Mensch wirklich braucht, um zu leben, zu trennen. Das ist eine Gemeinheit. Das ist eine Schweinerei, sowas. Warum? Stellt euch vor, einer macht Kurzarbeit. Der kriegt nur noch 4 Stunden statt 8 Stunden bezahlt. VW hat sowas jahrelang durchgehalten, 30-Stunden-Woche. Da wird der Lohn halbiert. Aber es haben sich doch nicht gleichzeitig Benzingeld, Miete, Steuern halbiert. Der hat dieselben Lebenshaltungskosten, aber den halben Lohn durch diese Form der Bezahlung. Heute ist es sogar den Menschen als Forderung präsent, dass kein Unternehmer daran denkt, den Wert der wahren Arbeitskraft, die notwendige Lebenshaltungskost zu zahlen. Hört mal an, wenn einer sagt, wollen wir nicht wenigstens den Ärmsten einen Zuschlag geben für die explodierten Benzin- oder Heizpreise. Wie sie alle aufjaulen, das verträgt die Unternehmerschaft nicht. Das macht uns kaputt im Wettbewerb. Die kommen ganz anders herum und sagen, die Rumänen verlangen für dieselbe Arbeit, die in Bochum bei Nokia verrichtet worden ist, nur ein Zehntel des Lohns. Ja, wenn ihr dafür nicht arbeiten könnt oder wollt, gehen wir nach Rumänien. Merkt ihr an dieser Erpressung, wie wenig es in die Absicht des Unternehmertums fällt, dem Menschen seine Lebenshaltungskost zu bezahlen, weil er das braucht? Nicht mal das, obwohl das ein mieser Maßstab ist, Lebenshaltungskost, ist eine selbstverständliche Größe, auf die Verlass ist. Für die muss noch ein Arbeiter kämpfen und ein Unternehmer sagt, wenn ihr das tut, eine Gewerkschaft ist weit davon entfernt, dann gehen wir fort und lassen woanders billiger arbeiten. Anstrengung und Ertrag der Arbeit werden durch diese Form der Bezahlung gründlich getrennt. Die Arbeitsmühe, die der Arbeiter aufbringt, die macht nicht den Arbeiter, sondern den Käufer seiner Arbeit reicher. Und es ist quasi die letzte Gratisgabe dieser Lohnform, jede Stunde mit einem Stundenlohn zu bezahlen. Dass jetzt auch noch das gesamte Proletariat denkt, unter Anleitung der Gewerkschaft, es geht in diesem Laden im Prinzip gerecht zu. Alle Arbeit wird bezahlt. Vielleicht mag man bis hierher noch denken, nun ja, ein solches Regime von Produktion und Arbeit hat vielleicht seine Härten, aber wenn die ärgsten Zeiten mal überwunden sind, Manchester-Kapitalismus, das waren die ruppigen Zeiten des Anfangs, wo die Arbeiter ewig lang arbeiten mussten, 16 Stunden und mehr für ein Spottgeld. Wenn diese harten Zeiten überwunden sind, wenn die Produktivkräfte gewachsen sind, moderne Fabriken mit modernen Maschinen ausgerüstet sind, na dann geht es doch für alle aufwärts. Da muss doch auch der kleine Arbeiter zu Wohlstand kommen. Das Gegenteil, und das meine ich so, wie ich sage, ist der Fall. Und das will ich jetzt im letzten Punkt beweisen. Die Steigerung der Produktivkraft ist die wachsende Verarmung derer, die arbeiten. Das 7. Zitat sagt zu diesem Punkt, halte ich mich wieder an Marx auf, ein größeres Quantum Gebrauchswert bildet an und für sich größeren stofflichen Reichtum. 2 Röcke mehr als einer. Dennoch kann der steigenden Masse des stofflichen Reichtums ein gleichzeitiger Fall seiner Wertgröße entsprechen. Diese gegensätzliche Bewegung entspringt aus dem zwieschlächtigen Charakter der Arbeit. Derselbe Wechsel der Produktivkraft, der die Fruchtbarkeit der Arbeit und daher die Masse der von ihr gelieferten Gebrauchswerte vermehrt, vermindert also die Wertgröße dieser vermehrten Gesamtmasse, wenn er die Summe zu ihrer Produktion notwendigen Arbeitszeit abkürzt. Nochmal langsam. Produktivkraftsteigerung technisch, sachlich betrachtet, ist etwas sehr Schlichtes. Mit einem neuen Werkzeug, einer neuen Maschine, schafft es der Arbeiter pro Zeit mehr Produkte herzustellen. Pro Stunde 10 Stücke statt 1. Das ist Produktivkraftsteigerung sachlich. Im Kapitalismus, sagt der Marx, hat diese Sache einen furchtbaren Pferdefuß. Da ist nämlich die Steigerung der Produktivkraft dasselbe wie die Minderung des Werts des Produkts. Etwas gegen den Produktionszweck Gerichtetes, obwohl das aus dem Produktionszweck heraus unternommen wird. Ja, warum? Ja, wenn die abstrakte Arbeit, die Dauer der Anstrengung und Verausgabung die Substanz des Werts ist, dann muss man sagen, ist Produktivkraftsteigerung negativ. Dasselbe Warenquantum von gestern, 1000 Stücke, können mit der neuen Maschine nicht mehr in 10 Stunden, sondern in einer hergestellt werden. Ja, dann repräsentieren diese 1000 Stücke, die verkauft werden, nicht mehr 10 Stunden Arbeitsaufwand, sondern nur eine. Aber wenn der Arbeitsaufwand den Wert der Sache ausmacht, dann ist der Wert der Sache gesunken. Mehr Produkte, stofflich gesehen, mehr Reichtum, schlägt sich in weniger Wert nieder, obwohl es der Produktion nur um den Wert und seine Steigerung geht. Es fragt sich also, man könnte erst einmal fragen, stimmt das? Ja, es stimmt, wenn alles bisher Gesagte stimmt. Aber dann schließt sich die nächste Frage an. Warum steigern Kapitalisten überhaupt die Produktivkraft, wenn die Sache so nach hinten losgeht? Warum tun sie das? Auch dieser Frage hat sich der Marx gestellt. Er hat gesagt, der Grund dafür, dass sie das alle Unternehmen, die Produktivkraft steigern, obwohl sie diesen Haken hat, kommt aus der Konkurrenz. Aus der Konkurrenz der Unternehmungen am Markt. Warum? Das Ziel aller Betriebe ist, ihren Gewinn zu steigern, ihren Marktanteil zu vergrößern, mehr Stücke abzusetzen gegen andere. Das sagt schon Anteil vergrößern. Wenn ich meinen Teil vergrößere in einem Kuchen, dann nur um den Preis, den eines anderen zu mindern. Die Steigerung des Gewinns ist das Ziel. Und was ist die Schranke dafür? In erster Instanz der Konkurrent. Der beschlagnahmt auch ein Stück der Kaufkraft mit dem Absatz seiner Automobile. Wie ist die Antwort, wie ist die Lösung auf dieses Problem hin? Der Unternehmer sagt, wenn ich meinen Absatz ausdehnen will, um mehr Stücke in Geld und Gewinn zu verwandeln, dann muss ich meine Stückkosten senken. Denn wenn ich die Stückkost pro hergestelltem Teil mindere, dann kann ich den Verkaufspreis leicht absenken unter den Marktpreis. Dadurch dehne ich die Zahl der Stücke, die ich verkaufe, aus. Ich bin günstiger als der Konkurrent. Ich grabe ihm Marktanteile ab. Aber die Unterbietung des Verkaufspreises, des Marktpreises durch den abgesenkten Verkaufspreis, lässt pro Stück die Spanne des Gewinns gleich, denn auch der Kostpreis ist gefallen. Ich kann mehr Stücke absetzen, ohne pro Stück auf Gewinn zu verzichten, sodass ich aus der Multiplikation mehr Stücke abgesetzt bei selber Gewinnrate eine größere Gewinnmasse herausrechnet. So kalkulieren Sie, das machen Sie. Wie machen Sie das? In der Moderne sagt man dazu Rationalisierung, wenn sowas in der Produktion organisiert wird. Sie senken Stückkosten. Wie? Durch welche Kalkulation angeleitet? Sie investieren in neue Maschinen, damit pro Stunde mehr Stücke hergestellt werden. Aber damit daraus eine Stückkostsenkung wird, muss eine Geldrechnung dadurch in Kraft gesetzt werden. Die ist ganz schlichter Natur. Das, was die Maschine für die zusätzliche Ergiebigkeit der Arbeit an Kostenerhöhung ausmacht, das muss mehr als wettgemacht werden durch die damit überflüssig gemachten Löhne. Es geht ja mit weniger Arbeit mehr herzustellen. Entlassung, Streichung von Lohn, das ist das Ziel, auf das die Rationalisierung hinarbeitet. Wenn also die Erhöhung der Investitionen, die Kosten für neue Maschinen, überkompensiert werden durch eine damit erzielte Ersparnis bei den Löhnen, dann ist pro Produktenquantum die Stückkost gesunken. Die Sache hat bloß einen furchtbaren Pferdefuß. Die Konkurrenz kopiert das Verfahren, die Konkurrenz schläft nicht. Und indem sie dieses Verfahren imitieren, um sich am Markt zu behaupten, entwerten sie den Vorteil, um dessen Willen der Erste mit seiner Rationalisierung begonnen hat. Und es findet statt ein allgemeines Senken der Warenpreise. Was zuvor eine Absenkung des Verkaufspreises war, aus der Absicht heraus, dem anderen Anteile streitig zu machen, ist jetzt ein erzwungener Zustand dadurch, dass alle ihre Verkaufspreise durch die Imitation der Kostpreissenkung durch neue Maschinen nachgemacht haben. In Klammern gesprochen, gibt es hier einen scheinbaren Widerspruch gegen das Gesagte. Die Erfahrung lehrt, dass die Preisminderung, von der ich spreche, das ist quasi der Übergang vom Prototyp zur Serienreife. Wenn irgendwas in hinreichend großer Stückzahl gemacht wird, Digitalkameras, PCs, irgendwann sinken die Preise. Aber die Erfahrung lehrt, sie sinken auf einem immer höheren Niveau der Preise. Ein immer höheres Niveau der Preise, das durch die staatliche Verschuldung und die dadurch induzierte Inflation zustande kommt. Klammer zu. Aber auf dieser Grundlage einer allgemeinen Verteuerung, dadurch, dass der Staat das Geld vermehrt durch seine Schulden, auf dieser Grundlage findet statt das Senken der Warenpreise auf immer höherem Niveau, eben durch die Produktivkraftsteigerung. Mal anders gesagt, die Steigerung der Produktivkraft wäre in jeder vernünftigen Gesellschaft ein einziger Segen. Man könnte aus weniger Arbeitszeit mehr Produkt fertigen, man könnte früher heimgehen, man könnte mehr das Leben und die Produkte genießen. Aber im Kapitalismus ist es eine Geißel der Menschheit. Der Widerspruch, nochmal logisch aufgesagt, wegen der Durchsetzung in der Konkurrenz reduzieren alle Unternehmer den Umfang eingesetzter Arbeit. Andererseits, wegen des Ziels der Geldvermehrung soll immer mehr Arbeit angehäuft werden. Mittel und Zweck, Mittel meine ich Produktivkraftsteigerung und Zweck, mehr Wert an Land zu ziehen, das kollidiert. Und von diesem Widerspruch, da gibt es eine Fülle von Fassungen, mit denen der Menschheit das Leben schwer gemacht wird. Zunächst einmal, was passiert eigentlich nach einer Rationalisierung? Da gibt es das Nebeneinander von Entlassung und Verlängerung der Arbeitszeit. Entlassung, darauf zielt ja die Rationalisierung. Aus weniger Arbeitern mehr Produkt herstellen, also werden welche entlassen. Dann fallen die Lohnkosten weg, dann sinkt die Stückkost. Rationalisieren heißt nicht, alle gehen früher heim und genießen mehr das Leben. Rationalisieren heißt, für eine Abteilung, mittlerweile sind es 6 oder 10 Millionen, je nachdem wie man zählt, ist es mit dem Genießen ziemlich vorbei. Die haben keine Arbeit und kein Geld. Entlassen, keine Arbeit. Und für die anderen, die noch in der Fabrik sind, Verlängerung der Arbeitszeit, obwohl immer flotter, immer schneller mehr Zeug hergestellt werden kann. Warum Verlängerung der Arbeitszeit? Jedem ist es vertraut aus den Wirtschaftsseiten. Die Unternehmer sagen, wir haben für die Rationalisierung so viel Geld investiert in neue Maschinen. Das darf nicht brach liegen. Das muss schnell zurückfließen. Das muss sich amortisieren. Da brauchen wir Verlängerung der Arbeitszeit, Schichtarbeit. Sonst ist es brachliegendes Kapital. Dieses Nebeneinander ist schon für sich ein vernichtendes Zeugnis über diesen ganzen Laden. Weil alles flotter von der Hand geht, haben einige gar nichts zu arbeiten und zu beißen und die anderen müssen immer länger arbeiten, obwohl alles flotter geht. Den Widerspruch für den Kapitalisten aufgesagt. Dass Waren billiger werden, heißt, jede Ware ist weniger wert. Anders ausgedrückt, jeder Unternehmer muss, um den gleichen Wert von gestern im Verkauf zu erlösen, ein größeres Warenquantum absetzen. Die Verbilligung, gedacht als, jetzt geht das Gewinne machen leichter, ist mit der Erschwernis verbunden, dass man immer mehr von diesem Zeug absetzen muss, um überhaupt bloß dasselbe Wertquantum von gestern zu realisieren, zu verkaufen. Und gleichzeitig ist durch diese Art, die Produktivkraft zu steigern, in kürzerer Zeit mehr Waren herzustellen, die Kaufkraft dezimiert, kaputt gemacht, die man für die Realisierung dieses immer größeren Warenbergs in Anspruch nimmt, braucht. Ein Unternehmer, der in große Maschinen investiert, das ist ja sein Ziel, will anderen Anteile streitig machen, im Prinzip andere Unternehmungen reduzieren oder in die Pleite treiben. Ja, die entfallen schon mal als Kaufkraft auf so einem Markt. Und die entlassenen Arbeiter, die für die Stückkostsenkung auf die Straße gestellt worden sind, stehen auch nicht mehr zur Verfügung. Führt den Verkauf des vergrößerten Produkts, das abgesetzt werden muss, will man nur denselben Wert von gestern erlösen. Das ist die Weise, wie die Kapitalisten den Satz zu spüren bekommen, den der Marx da im 7. Zitat ausdrückt. Das Gewinne machen wird durch die Methode seiner Steigerung schwerer. Das ist die Weise, wie sich vielleicht neusprachlich derselbe Widerspruch sagen lässt, dass durch die Steigerung der Produktivkraft der in dem wahren Quantum von 1000 Stück von gestern vergegenständlichter Arbeitsaufwand geschmälert hat, vielleicht nur halbiert ist, halber Wert. Gegen diesen Wahn der Konkurrenz gibt es, auch das möchte ich noch kurz streifen, eine Ideologie, die sagt, diese Konkurrenz, die ich jetzt als Unvernunft angegriffen habe, ist doch eigentlich das Gelbe vom Ei. Konkurrenz belebt das Geschäft. Das ist sowas wie der ständige Wettstreit um die Optimierung der Produktion. Ein ständiger Wettkampf darum, die innovativsten Methoden, die besten arbeitssparenden Instrumente zu erfinden und einzusetzen. Moderne Managerseminare sagen, sie haben da Best-Practice-Modelle, die müssen sich unbedingt rumsprechen. So ein Krampf bezieht es mal auf die Art, wie da konkurriert wird. Nehmen wir mal den Spruch ernst, Konkurrenz sei sowas. Wir möchten dadurch quasi in einem gesellschaftlichen Großlabor ermitteln, wie produziert man eigentlich am besten Computerfestplatten. Eine beste Methode, dadurch zu ermitteln, dass einer vorreitet und alle anderen falsch produzieren, ja, so ein Unfug. Das ist doch Vergeudung von menschlicher Arbeitszeit. In einer Konkurrenz, die stattfindet, die beste Methode dadurch ermitteln, dass einer anfängt, ein innovatives Ding einzusetzen und alle anderen werkeln falsch weiter. Zum Zweiten, dass ein gutes Verfahren angewandt wird in der Herstellung von PCs oder Autos. Das wird ja dadurch, dass man ein besseres gefunden hat, nicht gleich zu einem schlechten. Man wirft doch nicht gleich jeden Roboter oder jede Bahnstraße weg, weil es jetzt noch einen neuen Kick gibt. Da steckt doch auch Arbeitsmühe drin. Das kann man sich doch überlegen. Will man das, die 1000 Stunden, die man gewerkelt hat für dieses Instrument, einfach fortwerfen? Und schließlich das dritte, vielleicht schlagendste. Es ist ja verlogen, dass da im kapitalistischen Wettbewerb das Optimum der Maschinerie ermittelt würde, um es allen zur Verfügung zu stellen. Das stimmt doch gar nicht. Jeder will doch seinen Konkurrenzvorsprung behalten und nicht das Instrument, das er sich ausgedacht hat für die Herstellung des Vorsprungs, dann der Allgemeinheit überantworten. Auch das zeigt was über den Kapitalismus. Da zählt gar nicht Produktivität. Da zählt Produktivitätsvorsprung. Wenn alle dasselbe gleich gut können, das ist scheiße. Das mögen die nicht, das wollen die nicht. Dann ist nämlich der Extravorteil weg, für den sie ihre Produktivität einsetzen. Mit dem Widerspruch lasse ich die Kapitalisten einfach allein und gehe stattdessen der letzten Frage nach, ob nicht wenigstens die Arbeiter von dieser Art der Produktivkraftsteigerung profitieren, wenn doch die Arbeit durch neue Maschinen immer leichter wird und die Ware immer billiger wird. Was die Arbeit angeht, komplette Fehlanzeige. Dass irgendeine Tätigkeit durch eine neue Maschine leichter von der Hand geht, heißt in einem modernen Unternehmen, dann muss sie auch schneller gehen. Da wächst die Intensität. Dass in große Maschinen investiert worden ist, heißt für die Arbeiter in aller Regel, es geht zwar jetzt pro Stunde viel mehr Produkt über den Tresen, aber ihr müsst länger arbeiten, damit die Maschinen sich amortisieren, damit das da festgelegte Kapital schnell zurückfließt, wird die Arbeitszeit ausgedehnt. Überlegt mal diesen Wahn, weil leichter mehr produziert werden kann, müssen sie intensiver und länger arbeiten, statt weniger und alle gehen früher heim. Was das Geld angeht, der Lohn, profitieren die Arbeiter da von einer Produktivkraftsteigerung, die Waren billiger macht? Lachhaft. Bei den einen, die rausfliegen, die Entlassenen, ist der Lohn gleich ganz gestrichen. Das sind die Arbeitslosen. Und bei den anderen wird er mit dem Verweis auf dieselbe Rationalisierung gesenkt. Rationalisierung heißt, manches von dem, was der Arbeiter gestern an Qualifikation für seine Tätigkeit einsetzen musste, wird nicht gebraucht. Das nennt man Dequalifizierung. Das heißt, in der modernen Arbeitswelt, da werden Löhne gesenkt. Dequalifizierung heißt weniger Geld. Jede Erleichterung der Arbeit wird benutzt zu einer Erschwernis des Geldverdienstes. Und dass das einfach durchgesetzt werden kann gegen das Gros der arbeitenden Menschheit, ja, dafür sorgt der andere Punkt, dass eine immer größere Heerschar von Opfern dieser Rationalisierung, Marx hat die Reservearmee genannt, den Druck auf die Arbeiter machen. Halbier einem Menschen den Lohn und der macht das Maul auf. Dann zeigst du auf die Straße und sagst, 10 Millionen würden deinen Arbeitsplatz gern nehmen. Und dann ist Funkstille. Jedenfalls mit dieser Gewerkschaft. Das hat der Marx in seinem letzten Punkt allgemeines Gesetz der kapitalistischen Akkumulation genannt. Je größer der gesellschaftliche Reichtum, das funktionierende Kapital, Umfang seines Wachstums, also auch die absolute Größe des Proletariats, die Arbeitskraft und seine Produktivkraft, desto größer die industrielle Reservearmee. Der hat gemeint und dafür den Beweis geliefert, je mehr dieser Reichtum wächst, umso größer die Menge derer, die davon ausgeschlossen sind. Und der Beweis ist schlicht zu haben nach dem bisher Gesagten. Denn wenn der Reichtum dadurch gesteigert wird, dass aus einem immer kleiner werdenden Umfang an Arbeit immer mehr Reichtum geschlagen wird, dann ist der Anteil dieser Arbeit in Lohnentgolten am wachsenden Reichtum tendenziell immer kleiner, weil die bezahlte Arbeiterschaft relativ zu einem damit vergrößerten Reichtum durch neue Maschinen immer geringer ausfällt. Und das, letzter Punkt, führt über den ersten Band des Kapital hinaus, es muss ja auch noch was offen bleiben für die Bände 2 und 3, und führt zu einer Absurdität dieser Produktionsweise, die wir im Moment dabei sind, live mitzuerleben. Krise. Es wird für den Markt produziert, nur für ihn, für den Verkauf, aber ohne Rücksicht auf ihn. Immer größere Warenmassen aus immer weniger Arbeit müssen auf dem Markt realisiert werden. Aber die Methoden, mit denen dieses Mehr an Waren hergestellt wird, untergraben zugleich die Kaufkraft an diesem Markt. Unternehmen, die in die Pleite getrieben werden, genauso wie Lohnempfänger, die kein Geld mehr beziehen, weil sie arbeitslos sind. Und jetzt, es sind noch viele Schritte nötig, um das Phänomen wirklich schlüssig zu begreifen. Das soll hier nicht zur Sprache kommen. Aber der Gipfelpunkt schon. Jetzt gibt es eine Krise. Der Automarkt ist übervoll. Es gibt zu viel Produkte. Nicht für den Verbrauch, aber fürs Gewinne machen. Der Kapitalismus ist weltweit und historisch die erste Produktion, die nicht unter einem Mangel, sondern einem Überfluss von Reichtum leidet. Weil es von allem zu viel gibt, geht das Produzieren und Gewinne machen nicht weiter. Und weil es von allem zu viel gibt, nicht fürs Verzehren, aber fürs Geldverdienen, werden die Arbeiter nochmal extra schlecht behandelt. Schaut in die Zeitung, General Motors, Chrysler, die werfen 20.000, 30.000 Arbeiter raus. Und warum? Weil die viel mehr Autos produziert haben, als sich verkaufen ließen. Das ist ein Fingerzeig auf den Wahnwitz dieser Produktionsweise. Und wer Interesse und Lust verspürt, sich dem eingehender zu widmen, als ich das in der Kürze der Zeit heute Abend tun konnte, der wäre herzlich eingeladen, an einem Lesekreis teilzunehmen, wo wir anbieten, das Buch Das Kapital, erster Band, mal richtig durchzunehmen und zu studieren. Da gibt es einen extra Termin mit geschulten Terminleitern in beheizten Räumen auch im Winter. Wer da Interesse hat, kann sich nach der Veranstaltung hier melden und dann können wir E-Mails oder Telefonnummern austauschen und darüber befinden, ob das Interesse hinreicht, so ein Projekt zu starten. Danke, das war's. Ja, ich habe einige Widersprüche gegen den Marx und diese Theorie zwischendurch mal angetippt, angesprochen. Aber vielleicht gibt es ja noch Widerspruch anderer Art oder Ergänzungsbedürfnisse oder Nachfragen, wie dem auch sei. Dafür ist hier Gelegenheit gegeben. Ja, bitte.
Ihren persönlichen Hintergrund würde mich interessieren, andererseits auch, wie Sie sich mit dem Werk beschäftigt haben, also sehr akademisch aus dem privaten Interesse heraus.
Ja, mein persönlicher Hintergrund ist, ich arbeite als Redakteur an dieser Zeitschrift hier vorne mit, Gegenstandpunkt, und das Kapital habe ich studiert. Also Schreibtisch, Buch, Lineal, Bleistift, das, was ich jedem heute Abend empfehlen wollte, weil ich finde, die Argumente sind zeitgemäß und treffen die Sache auf den Punkt. Ja, bitte.
Eine Frage, Sie haben das dargestellt, dass die Arbeitszeit das Entscheidende ist. Und dass man eben auch mit weniger Arbeitszeit durchaus auch ein erträgliches Leben führen könnte und also relevant wäre, aber wer bestimmt das dann? Bei dem Moment habe ich mich gefragt, ab wann bestimmen wir das? Sagen wir, so viel Güter, also 300 Güter aus pro Person, 320 aus. Wie könnte man das dann bestimmen? Weil die Wünsche, die werden doch immer von den Erwartungen getragen. Also vor 100 Jahren werden wir bestimmt mit weniger zu tun gewesen.
Ja.
Und da ist die Frage nach Enden unserer Wünsche.
Dem sehe ich ganz entspannt entgegen, so ich sie erleben sollte, dieser Frage. Ja. Die Bedürfnisse dieser Menschen, von denen du sprichst, sind in einer Hinsicht vollkommen schlicht. Und die fangen beim Wichtigen an und gehen dann zum weniger Wichtigen über. Alle wollen erst einmal wohnen. Bevor nicht alle gescheit wohnen, baut man keine Jaguars und Segeljachten. Das ist Unfug. Also wollen erst einmal alle gescheit wohnen. Dann wollen die Menschen sich gescheit ernähren und kleiden und sie wollen was studieren und wollen, dass es ihren Kindern ebenso ergeht. Da ist das Tableau der Bedürfnisse, finde ich, sehr schlicht. Aber deiner Frage entnehme ich, du musst mich korrigieren, wenn das jetzt eine Unterstellung von mir ist, ja, dass du da einen Übergang vermutest zu einer Art Zwangsregime. Und dieser Überlegung, falls sie vorliegt, nimm's nicht persönlich, möchte ich mal zu bedenken geben, dass ich das für deplatziert halte. Einem Zwangsregime unterliegt jedes Bedürfnis in dieser Gesellschaft von morgens früh bis abends spät, nämlich dem ganz unpersönlichen Zwangsregime des Geldes. Ich muss arbeiten, nicht nur ich will, ich muss arbeiten, weil ich sonst die Lebensmittel nicht kaufen kann. Ob ich zugelassen werde zur Arbeit, ist der nächste Zwang, entscheidet sich daran, ob ich die Kröte schlucke, die der Unternehmer mir diktiert. Sei so billig wie ein Mensch in Sachsen-Anhalt oder du bekommst hier keine Anstellung. Dann gehe ich mit dem Verdienten, so ich verdienen durfte, in ein Kaufhaus und das Kaufhaus sagt, übrigens, beim Butterpreis haben wir uns gedacht, der ist jetzt 50% höher und die Heizölrechnung und der Gaspreis auch. Kurzum, das Zwangsregime ausgerechnet dort zu vermuten, wo man das Zwangsregime, das es gibt, das des Geldes abstreift, halte ich für sowas von abwegig. Ja, bitte.
Ich habe eine Nachfrage. Zu diesem subjektiven Wert,
ja,
von Gütern. Und zwar, wenn jetzt mal angenommen, also Angebot und Nachfrage gleich wären,
Ja.
Dann hast du ja vorhin verglichen mit Brot und Auto, also wer quasi bestimmt, dass das Brot weniger wert ist als das Auto. Wenn man das jetzt aber mit einem anderen Beispiel versucht, also zum Beispiel mit Kunst, mit Bildern, also wenn man jetzt annimmt, ein Künstler malt ein Bild und ein anderer Künstler malt auch ein Bild und beide brauchen die gleiche Zeit dafür und die gleichen Materialien, die Bildfarben und die Bilder. Dann ist es ja trotzdem so, dass zum Beispiel ein Monet viel mehr wert wäre als das, was ich jetzt in der gleichen Zeit wie Monet gemalt hätte.
Ja, schade. Ja.
Also das hat uns dann eigentlich schon, es ist doch mit dieser Arbeitszeit nichts Verkehrtes. Es ist doch was mit dem Subjektiv mehr eigentlich zu tun haben. Dass Leute bereit sind, für Monet viel mehr zu zahlen als für mein Geld.
Du hast völlig recht, das ist mit der Arbeitszeit nicht zu erklären, ist insofern auch gar kein Beispiel für das Gesagte.
Aber es ist doch auch Arbeit, also der Künstler verrichtet auch Arbeit. Es ist doch eine Mühe, wenn man...
Ja.
Wenn man
hat jemand den ersten Band des Kapital dabei? Ist ein unverzeihlicher Fehler, dass ich da über das Buch rede und jetzt habe ich mein Exemplar vergessen. Hat jemand dabei? Schade. Gut, dann sowas trägt man ja eigentlich wie das Grundgesetz immer unter dem anderen Arm mit sich rum. Ja. Zu deiner Frage jetzt. Ich komme deswegen auf das Buch zurück, weil der Marx auf Seite 58, wenn du Lust hast, guck mal rein, K1, Kapitalband 1, Seite 58, eben solche Ausnahmen behandelt. Nehmen wir jetzt das Kunstbeispiel. Ja. Das fällt von vornherein gar nicht unter das Gesagte. Das, was da entgolten wird, ist gar nicht die Arbeitsmühe des Van Gogh oder Monet. Nicht ein Arbeitsaufwand in Zeit gemessen im Vergleich zu Picasso, der alles viel schneller kann, wie man hört. Das fällt überhaupt nicht darunter, dass das Ding als Arbeitsprodukt auf den Markt kommt, wo der Arbeitsaufwand mit anderen verglichen wird. Sondern das fällt in die Kategorie Liebhaberpreis, wo der Preis sich überhaupt nicht aus dem Vergleich mit anderem Arbeitsaufwand speist, sondern ganz, da, völlig richtig, aus der Vorliebe des Menschen, dieses Werk zu schätzen. Aber das ist wie Ausnahme und Regel. Deswegen sagt der Marx dort, wo er diese Bestimmung vorträgt, die ich heute Abend referiert habe, es gibt viele Ausnahmen von denen. Es gibt Dinge, die haben einen Gebrauchswert, aber keinen Wert. Die Luft, die wir atmen, der Fluss, der einfach von Natur aus durch die Landschaft fließt, aus dem wir trinken. Das Ding hat einen Gebrauchswert, aber keinen Wert. Außer es legt einer die Hand drauf und macht es zum Eigentum. Da sagt er, gibt es die nächste Ausnahme. Es gibt Dinge, auf die ist gar keine Arbeit aufgewandt worden. Aber die haben einen Wert. Wie kommt das zustande? Ne, zum Beispiel der Acker, dem jemand gehört, über den er Eigentümer ist, der ist in Geld verwandelbar, in Pacht, weil er Eigentümer ist, andere ausschließen kann. Er hat den aber gar nicht geschaffen mit seiner Arbeit. Da wird das bloße Eigentum an einer Sache geldschöpfend. Das verhält sich genau so zu dem bisher Gesagten wie dein Beispiel von Monet oder die blaue Mauritius. Dass es Dinge gibt, die gar nicht als Arbeitsprodukt auf die Welt kommen, sondern die ihren Wertcharakter daher beziehen, dass sie Eigentum sind, andere davon ausgeschlossen und deswegen ist der Zugriff auf das Ding in Geld verwandelbar. Insofern war eigentlich in deiner Frage die Antwort enthalten. Keiner schätzt eben deswegen die Gemälde auch so, dass sie fragen, wie lange hat denn der Van Gogh daran gemalt und wie lange der Monet. Bitte.
Was mir zu der Frage noch einfällt, und darunter fällt auch das Beispiel, was man bei der subjektiven Wertlehre oft hört, dieses Glas Wasser in der Wüste. Es ist schon bezeichnend, dass, wenn es um die Wertbestimmung von Produkten geht, überhaupt immer nicht das hergenommen wird, was jeder Tag täglich im Supermarkt, im Kaufhaus, im Autohaus und so weiter kauft, sondern zum Beleg dafür, dass eigentlich nicht die Arbeitszeit, der Aufwand an Mühsal, zeitgemäß betrachtet, den Wert bestimmt, sondern eine subjektive Wertschätzung. Werden immer so exoten Beispiele genommen.
Wir können das dann einfach ein Beispiel aufpassen. Zum Beispiel, warum zahle ich für die Kinder Leben etwas für den Geld? Wenn ich davon ausgehe, dass
wahrscheinlich... Noch etwas lauter, bitte.
Wieso zahle ich für den BMW mehr Geld als für den Gold? Oder wieso zahle ich für die Schokolade mehr Geld als für...
Also der erste Grund dafür, dass du für einen BMW mehr zahlst als für einen Golf, ist, weil der Preis für einen BMW höher ist als für einen Golf. Und wenn du sagst, aber mir ist der BMW eigentlich gar nicht wichtiger als der Golf, also will ich nicht dasselbe Geld haben, weil meine subjektive Wertschätzung des BMW ist gar nicht höher als die vom Golf, dann lacht sich der BMW-Händler aus und sagt, ja, aber für das Geld kriegst du nicht. Daran merkst du ja, die subjektive Wertschätzung, die du einem Produkt entgegenbringst, kann der Grund seiner Preisbestimmung nicht sein. Denn dann müsste bei dir der BMW billiger sein, als zum Beispiel bei mir, wenn es auf BMW steht. Der BMW hat aber seinen festgesetzten Preis.
Aber darum geht es noch gar nicht. Also der Punkt ist doch, dass jeder versucht, sein Produkt ist den höchsten Preis zu erzielen. Das bedeutet, er nimmt die Summe der subjektiven Werte der Einzelnen und versucht dann, den Preis festzulegen, an dem er bei möglichst vielen Leuten einen möglichst hohen Preis erzielen kann. Und damit ist ja die Subjektivität da. Der durchschnittliche Kunde bezahlt für einen Handschuh. Für den durchschnittlichen Kunden ist der subjektive Wert eines BMWs höher als für einen VW.
Aber dann, wenn es so wäre, wie du sagst, dann würde ich was weiteres sehr verwunderlich finden. Ausgerechnet das, was alle Leute unbedingt müssen, nämlich sich ernähren, kommt im Preis überhaupt nicht an das ran, was die Leute gar nicht unbedingt müssen, nämlich zum Beispiel auf einer Segeljacht zu fahren. Für die Segeljacht zahlst du 500.000, für ein Boot zahlst du 2 Euro. Jetzt kann aber doch die subjektive Wertschätzung aller Leute insgesamt gesehen für einen Joghurt und einen 5 Kartoffeln gar nicht so viel geringer sein, denn das Ernährungsbedürfnis ist ja eins, das ist überhaupt unabweisbar. Wie erklärst du dir das?
Wenn ich das einfach abgedeutet ist, aber wenn ich mir ein bisschen leichter verfüge, dann brauche ich darüber nicht anders machen. Und der subjektive Wert dieser Leute ist eben nur diese Leute, die sich potenziell eine Yacht leisten können. Für diese subjektive Wert hoch genug.
Ich möchte nochmal sofort. Ihr müsst euch hier nicht melden, sonst gibt es noch einen Muskelkater. Also sprich einfach, wenn der Beitrag da zu Ende verhandelt ist. Ja. Ich möchte aber noch eins zu dir sagen, zu dem Vorredner und zu der Nachbarin, weil die haben dasselbe Beispiel benutzt. Ich meine, dass da ein Fehlschluss vorliegt in der Überlegung. Ihr habt recht, wenn man sagt, der Kunde, der den BMW kauft, ist bereit, 50.000 Euro zu zahlen. Der Kunde, der den Golf kauft, ist bereit, nur 30.000 zu zahlen. Ja? Ohne die Bereitschaft des Kunden und die Fähigkeit dazu, den Preis zu zahlen, geht das Ding nicht über den Tisch. Aber es ist ein Fehlschluss zu sagen, dass deswegen die Bereitschaft der Grund für die Preishöhe ist. Ja, wenn er nicht bereit ist, das Ding zu kaufen, dann kauft er es nicht. Aber dass die Bereitschaft den Preis erzeugt, das stimmt deswegen noch lange nicht. Und das siehst du daran, dass unterschiedliche Begehrlichkeiten der Kundschaft gar nicht dazu führen, dass das Auto in 27 Preisvarianten auf dem Markt steht. Das ist aber vorhin schon gesagt worden. Denn das macht kein Verkäufer, dass er sagt, wenn Ihre Wertschätzung bei diesem BMW nur bis 14.000 reicht, dann ist es eben 14.000. Daran merkst du, diese Preise, die haben einen anderen Grund. Die sind mit dem Aufwand der Produktion für die Herstellung der Sache, für die Erzielung eines Gewinns in die Welt gekommen und nicht mit der Bereitschaft der Leute, die das kaufen.
Aber mit der Arbeitszeit kannst du genauso wenig erklären.
Ja, lass mich kurz jetzt was sagen.
Ja, bitte.
Ja. Wir haben ja extra betont, dass eben nicht ausschließlich aus dem Durchschnittsarbeitsaufwand eben, sondern eben auch an diese Verkäufer, diese Unternehmer müssen sich auch diesen Vergleich des gesamten Bedarfs, dieses gesamten Geldkapitals überhaupt, das den
den Käufern zur Verfügung stellt, an dem müssen sie sich auch messen. Und da gibt es natürlich auch so verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel jetzt der Van Gogh, der jetzt was malt, da gibt es auch einen ganz anderen Kaufmarkt, bei dem überhaupt jetzt die Kunst nicht. Und dann wird eben diese durchschnittliche Arbeitsaufwand fällt dann eben nicht so stark ins Gewicht wie eben dieser Markt, der überhaupt da ist. Also das wäre so, wie wenn man jetzt nur drei Leute auf der Welt wollen einen Apfel und sie haben jeder 1 Million zur Verfügung, dann kann man natürlich für den Apfel auch 1 Million verlangen. Das da meinte ich jetzt so, dass eben auch
ich habe schon verstanden, wie deine Überlegung geht.
Diese Überlegung, dass man jetzt die Arbeit als Substanz des Werts bestreitet, das kommt mir in gewisser Weise so absurd vor, wenn eine Bundeskanzlerin sagt, Wachstum kriegen wir darüber her, dass wir mehr arbeiten, dass wir bis 67 arbeiten und nur darüber her, dass man dann sagt, der Reichtum, der kommt oder wie viel das Zeug wert ist, das kommt daraus, wie viel die Leute das schätzen. Das ist doch absurd.
Aber es ist doch, wenn das die Theorie sein soll, an der ich Wirtschaft messe, dann muss diese Theorie doch auch auf gewisse Dinge anwendbar sein. Und aber zum Beispiel, wenn ich jetzt auf diese Sachen ein bisschen aufbaue, das ist einfach, damit kann ich es nicht erklären. Also da muss es andere Faktoren auch geben. Ich streite nicht ab, dass der Arbeitswert sicherlich auch eine große Rolle spielt. Nur das kann doch nicht alles sein, weil der Arbeitswert, also wie gesagt, bei BMW produzieren die, keine Ahnung, 40 Stunden einem auf, bei VW produzieren die auch so viel, irgendwie müssen die das schaffen. Jetzt hat es aber eine Preisdifferenz von 20.000 Euro, meine Güte.
Vorher ist doch folgendes genannt worden, weil das ist ja auch ein beliebter Gedanke in der Frage, Angebot und Nachfrage. Wenn man jetzt in Italien verändern kann, subjektive Wertschätzung, für das man aggregieren, um das dem zu entgegnen, weil da gibt es halt so viele verschiedene Preise, die Subjekte sind. Auch früher geantwortet, das ist das Thema der Aggregat. Das wird normalerweise zusammengefasst mit der Nachfrage. Jetzt war doch vorher, finde ich, für mich zumindest sehr eindeutig gesagt, nehmen wir mal an, die Nachfrage nach BMWs, also die aggregierte subjektive Wertschätzung, ist mit dem Angebot an BMWs im Gleichgewicht. Und es ergibt sich ein Gleichgewichtspreis von 50.000. Und nehmen wir zweitens an, die aggregierte subjektive Wertschätzung, also die Nachfrage nach VW Golf, ist im Abend im Gleichgewicht. Und das ergibt 30.000. Wo ist denn die Erklärung für die Differenz zwischen 50.000 und 30.000? Aber das kann man doch jetzt mit Angebot und Nachfrage zugleich über Wertschätzung nicht erklären.
Man muss dazu sagen, also ich denke, dass die meisten Leute nicht dasselbe Fahrzeugkriterium reinkommen. Zum Beispiel kann man das sehr fast bestehen bei Flügen. Also wenn Sie heute an New York fliegen, können Sie davon ausgehen, dass es vielleicht nur einen zweiten noch an Bord gibt, der denselben Preis für das Ticket bezahlt. Und das sind eigentlich sehr viel modernere Formen des Kapitalismus. Das heißt, die moderne Dienstleistungsgesellschaft passt viel mehr den aktuellen Bedürfnissen an und das, was die Menschen bereit sind, dafür zu bezahlen. Und ich glaube, in diesem Sinne hat das sehr wohl sehr viel damit zu tun. Natürlich versucht man den Preis zu bekommen, aber den bekomme ich auch nur, wenn ich auch einen Abnehmer habe. Das heißt, was zum Beispiel jetzt ein BMW-Händler versucht, oder BMW selber, ist, dass sie dieses Fahrzeug anbieten, knapp unter der Nachfrage. Also die Nachfrage muss etwas höher sein als die Angebot, um den höchstmöglichen Preis zu erzielen. Und das machen diese Händler, denke ich, auch sehr individuell. Das heißt, die Firma zahlt weniger für den BMW zum Beispiel, die er abnimmt, als der Privatmann, der verwaltet für seine
Tätigkeit. Es geht ja um etwas Grundsätzliches. Was sollte es damit gesagt sein? Wie kann man überhaupt, wenn Angebot und Nachfrage im Fall BMW vereinbart sind, wenn Angebot und Nachfrage im Fall Gold im Fall BMW, wie erklärt sich überhaupt ein Unterschied von 30.000 auf 50.000? Der Gedanke, auf den ich hinweisen möchte, ist, da muss doch sowas wie eine unterschiedliche Wertgröße, Schwankungen hin und her, also dass es irgendwie um 49,5 und 51 da immer nicht drüber, drei Schwankungen, ist ja auch gesagt worden, stehen gar nicht zur Debatte. Der Punkt ist doch, der Hinweis soll sein, wie kommt überhaupt dieses Niveau zustande, wie kommt der Unterschied, die Differenz zwischen diesem Beispiel jetzt zwischen 30.000 und 50.000 zustande? Da muss doch sowas da sein wie irgendeine Wertgröße. Aber woraus ergibt sich diese Wertgröße, wenn Angebot und Nachfrage, wie jetzt unterstellt, gerade im Gleichgewicht ist? Also der Faktor subjektive Wertschätzung quasi wegfällt.
Genau. Darf ich noch?
Es gibt einfach verschiedene. Der Preis wird eigentlich durch verschiedene Elemente bestimmt. Einer mag dabei der subjektive Wert sein, und es mag auch viele andere geben. Und das setzt sich dann zusammen. Aber die Suche nach einer Erklärung, die muss ein Sammler
laufen. Aber wir brauchen alle nicht nach der Preisbestimmung in dem Sinn, dass man sagt, naja, eine Ware, die kann bei so viel wert sein, bei so viel, so hast du das Buch wieder aufgelöst, und du sagst, naja, schau dir mal an, wenn du in ein Flugzeug steigst, dann zahlen alle ungefähr was anderes. Wo ist dann der Preis, oder, und jetzt fragen wir, wo ist der Wert, sagen wir mal, eines Fluges. Kann man ja sagen, dass es sowas gibt wie Schwankungen des Preises um eine Substanz dessen, eben um was könnte man als erstes fragen, und zweitens, ja, um eine Substanz, die wir jetzt mal niemals Wert nennen, und diese Substanz, die Essenz dieser Substanz, nach der ist gefragt. Und wie gesagt, da möchte ich jetzt noch mehr Kanzlerin verweilen. Die weiß es.
Ist schon in Ordnung. Ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. Ich habe die Antwort auf deinen Beitrag verpasst, weil ich kurz draußen war. Es ging um die Frage, warum der BMW 50.000 kostet und der Golf 30.000. Und ich habe noch von dir im Ohr, dass du sagtest, es kann doch nicht aus der Arbeitszeit kommen, weil beide 40-Stunden-Woche arbeiten. Ja? Da liegt ein Missverständnis vor. Schau mal, der Wert dieser Sache, wenn der Marx sagt, das bestimmt sich durch den Arbeitsaufwand für diese Sache. Ja? Der Arbeitsaufwand besteht nicht nur in dem, der in der Herstellung des Dings betrieben wird, sondern auch in der bereits vergegenständlichten Arbeit, in dem Aufwand, der getrieben worden ist für die Teile, die zum Auto zusammengefügt werden. Sachen, die ich heute Abend gar nicht in Erwähnung gebracht habe, weil sie den Abend gesprengt hätten. Aber der Arbeitsaufwand für die Herstellung des Produkts ist ja nicht bloß die Montage bei BMW, sondern das Triebwerk, die Achse, die Tachometer, das GPS, die sie von anderen Stellen beziehen. Insofern ist der Arbeitsaufwand, selbst wenn BMW und VW für die Herstellung ihrer Kutsche im Werk dieselbe Stundenzahl benötigen, nicht die Verkörperung desselben Arbeitsaufwands, weil die vergegenständlichte, bereits in den Teilen inkorporierte Arbeit eine andere ist, die deswegen das Produkt zu einem höherwertigen macht, das mit seinen Sondervorteilen in Sachen Straßenlage und sonst was angeben kann. Bitte, ja, legt einfach los.
Wenn man jetzt so ein Produkt verkauft, jemand bietet dir sozusagen aus Gründen, die du jetzt nicht ergründen kannst, der bietet dir mehr Geld, als jetzt eigentlich laut dieser Berechnung drinsteckt, dann würde es der Unternehmer ja nicht ablehnen. Und jetzt läuft es halt bei vielen Unternehmen so, dass die eben versuchen, die Meinung, die Stimmung von den Leuten so zu formen, dass sie eben auch bereit sind, mehr zu geben, obwohl es dann eher wert ist. Und ich meine nicht nur Image-Kampagnen, sondern also sehr zentral. Also BMW hat ja etwas eben gewünschtes Image, für die wir Leute sozusagen noch einen Aufpreis zahlen, der überhaupt das Ganze in das Spektrum fällt, das da besprochen wurde. Das ist sozusagen die Grundlage und das ist sozusagen ein Schritt weit rüber.
Also sie schaffen ein Image und weil das Image so besser ist, dass sie nicht subjektiv bereit.
Ja, wenn der subjektive Wert unter dem normalen Wert, unter dem berechneten Wert liegt, dann nimmt den der natürlich der gerne, dann würde ihn machen. Aber liegt der subjektive Wert darunter, wird er nämlich das einfach für billiger verkaufen.
Es ist jetzt bei dir und bei anderen öfter das Wort errechnet angeklungen, ja? Nein, nicht schlimm. Aber ich entnehme mal dem Verb den Gedanken, der dahinter steht. Und da meine ich, liegt auch ein Missverständnis vor. Das ist nicht das von Marx Behauptete. Wenn der sagt, der Arbeitsaufwand gemessen in Zeit im Vergleich zu anderen bezogen auf den ausnutzbaren Bedarf, das ergibt die Größe, die ich Wert nenne. Arbeitsaufwand im Vergleich zu anderen, gemessen an diesem Bedarf. Dann, das stellt sich dann da im erlösten Geld der Sache. Dann will der Marx nicht sagen, jetzt lässt sich aus dem Arbeitsaufwand im Vergleich ein Preis per Rechengesetz bestimmen. Wäre es übrigens so, ja, da könnte man steinreich werden im Kapitalismus, dann könnte man allen vorrechnen, wie ihre Preisgestaltung sein muss. Es verläuft gerade umgekehrt, wenn ihr an Ryanair und die Billigangebote denkt. Weil das, dieser Wert, die Substanz ist, auf die es bei jedem Produkt ankommt und die ein Unternehmer mehren will. Deswegen operiert der selber mit einer Preisgestaltung, die von diesem Wert abweicht. Wer antritt und sagt, ich mache einen Dumpingpreis, nur um andere in die Pleite zu treiben, der sagt schon von sich, von seiner eigenen Buchführung her, ich verlange weniger als der Aufwand der Produktion gekostet hat. Das nennt man nämlich Dumping. Anders gesagt, aus dem Ziel der Unternehmer, mehr Wert zu erlösen am Markt, folgt, dass die Preise vom Wert abweichen, sodass das, was der Marx Wertgesetz nennt, als allgemeiner Durchschnitt gilt, der die Abweichung des Preises vom Wert notwendig macht. Jeder Unternehmer, der Absatz steigert, will mit seiner Preisunterbietung seinen Absatz steigern. Das mal zu dem Punkt, als würde sich das eine aus dem anderen herausrechnen. Aber nochmal zur prinzipiellen Beweisstrategie wollte ich eigentlich alle Beiträge mal daran erinnern, wie schwach sowas ist. Also ist jetzt nicht persönlich gegen euch gemeint, sondern ich meine logisch, wie schwach sowas ist. Wenn man gegen diese Theorie von Marx, alles dreht sich um die Arbeitszeit und ihre Anhäufung, weil die über den Wert der Sachen bestimmt. Wenn man dagegen Einwände formuliert, die ausdrücklich mit Beispielen operieren, in der es um Arbeitszeit und Arbeitsaufwand nicht geht. Also zum Beispiel dein Einfall mit den drei Äpfeln. Es gibt nur drei Äpfel auf der Welt. Ja, aber schau, wo leben wir denn? Die Produkte, von denen wir reden, die kommen zu Hunderttausenden täglich auf den Markt. Die Autos wie die Lebensmittel. Dass es nur drei Äpfel gibt, verstehst? Das unterstellt einen Zustand, in dem es gar nicht die Produktion dieser Sachen gibt. Aber dann brauchen wir auch nicht vom Wert dieser Sachen zu reden, wenn sie gar nicht als Produktion in die Welt kommen. Sondern wenn es der Zufall will, dass es nur drei blaue Mauritius oder drei Äpfel gibt. Und verstehst? Neben dem Einwand der Sachen kann einem daran was auffallen. Die sind ersonnen zu dem Zweck, diese Theorie zu bestreiten und nicht, weil sich einer auf den Hosenboden gesetzt hat und gesagt hat, ich überlege mir mal, wie es wirklich geht. Doch, die sind deswegen ersonnen, weil, das war ja vorhin mein Exkurs über die Nationalökonomie, weil die Volkswirtschaftslehre, in der das vorgelesen wird, subjektive Wertlehre, das als ausdrückliche Widerlegung von Marx haben wollte. Die wollte sagen, das können wir nicht auf uns sitzen lassen, dass der Mann behauptet, Arbeit schafft den Wert, weil dann müssten wir zugeben, dem gehört der ganze Krempel und wo bleiben wir mit unserem Profit? Das war gar nicht, das wollte ich sagen, auch als Missverständnis von denen. Der Marx hat doch nicht gesagt, die Arbeit schafft allen Wert. Also gehört den Arbeitern das ganze Zeug, sondern der wollte sagen, das ist eine unvernünftige Produktionsweise. Der wollte nicht sagen, gebt den Arbeitern das ganze Zeug, was sie in dieser Welt der Lohnarbeit produzieren. Der wollte sagen, die Welt der Lohnarbeit ist ein Aberwitz. Denn wenn man sich als Lohnarbeiter in dieser Produktion aufführt und berechnet, dann muss man sich selber behandeln als einen, für den der Lohn nicht niedrig genug sein kann, damit der Überschuss groß wird. Das ist doch eine verrückte Welt. Und hinterher zu sagen, dann soll Ihnen der Überschuss gehören, dann hätten Sie im ersten Akt schon gar nicht so schäbig beim Lohn behandeln müssen. Dann kann man die ganze Rechnung aufheben. Ja, bitte.
Eine Frage, wie sieht denn der Marx die Möglichkeit, jetzt dieses Dilemma, also diesen Krux, der ständige Konflikt, also das zusammenzuknallt, also wie kann man denn den überwinden? Oder wie wäre denn da bei Marx, also das ist ja, ich meine, also wie gesagt, also der Kapitalismus soll ja viele Schwächen haben, aber vielleicht ist es ja, also wie mit der Demokratie, das ist vielleicht nicht das Beste, aber doch das uns am besten zur Verfügung stehen würde.
Also du hast ja in der Einleitung gesagt, dass die Planwirtschaft in irgendeiner Weise benutzt worden ist. Da muss es ja vielleicht irgendwie eine bessere Planwirtschaft geben, eine bessere Planung, um dieses System, diese Theorie umzusetzen in die Praxis.
Ja, aber fast dazu brauche ich keine großen Bücher. Ich habe 20 Jahre in der Wohngemeinschaft gelebt. Da geht es so. Ich war samstags mit Putzen dran, dafür meine Freundin montags mit Kochen und dann in der nächsten Woche andersrum. Und Franz hat eingekauft. Weißt du, im täglichen Leben, wenn Menschen sich einmal auf den Standpunkt stellen, sie möchten ein Stück ihrer Privatsphäre vernünftig regeln, dann machen sie das. Sie teilen sich in die privaten Arbeiten ein. Einer kocht, einer wäscht die Wäsche, ein dritter sorgt sich um den Garten und dann wird abgewechselt. Und zum Zweiten, ja?
Nochmal zu dem Argument, kurz, Planwirtschaft funktioniert nicht. Dass Planwirtschaft ganz prima funktioniert, dafür ist der Kapitalismus ein wunderbares Beispiel. Nimm zum Beispiel mitten im Kapitalismus die amerikanische Armee. Oder nimm Exxon. Nimm irgendein großes Kapital. Innerhalb dieses großen Kapitals ist alles minutiös geplant. Jede Schraube, jeder LKW, der Lagerhaltung auf den Straßen rechtzeitig ans Produktionsband kommen. Alles ist geplant und alles funktioniert. Ganz Siemens ist ein geplanter Plan. Es ist doch nur so im Kapitalismus, dass diese innerhalb von sich total funktionierenden, geplanten großen Unternehmen eine miteinander konkurrierende Produktion für einen Markt betreiben, auf dem sich dann im Nachhinein überhaupt erst herausstellt, welche Arbeit einen Preis erzielt, also notwendig war, und welche einfach eine Vergeudung von Ressourcen und Arbeitszeit war. Aber insofern kann man gerade im Kapitalismus schlechtes Argument dafür entdecken, dass Planwirtschaft nicht geht.
Plan oder nicht Plan? Ist ohnehin nicht der Unterschied zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Der Zweck des Plans ist der Unterschied. Im Kapitalismus wird der Profit geplant, in jedem Unternehmen, ist gesagt worden. Wir würden gern Produktion und Versorgung planen.
Also ich glaube, dass das amerikanische Militär ein sehr schlechtes Beispiel ist, weil nämlich das amerikanische Militär hatte die Silbermine, die amerikanischen Steuerzahler. Also die müssen dafür aufkommen. Also es könnte ein bestimmt effizienter Plan. Also das ist, denke ich, nicht das beste Beispiel.
Aber jetzt bist du schon so weit, dass du sagst, man könnte effizienter planen. Dann geht es ja auch.
Natürlich, aber das macht wirtschaftliche Kriterien. Und das zweite Thema ist große Unternehmen. Also Exxon hat natürlich Glück, weil die vor allem sind ja auch so, also für die großen Unternehmen, das ist faszinierend, wenn man sich das anschaut. Über 100 Jahre. Also die meisten großen Unternehmen sind Bach untergegangen. AT&T oder General Motors. In den 50er Jahren hat man gedacht, dass General Motors alle anderen Automobilproduzenten in den Bankrott werden, wenn die den Preis senken würden. Heute kämpft General Motors um Überleben. Das Problem scheint zu sein, man kann nicht dauerhaft an der Spitze sein. Also man kann einen Technologiesprung machen, also man schafft einmal, was wie die Fließbandproduktion von Ford. Aber danach kann man den nächsten Sprung nicht mehr schaffen. Das schaffen die jungen aufstehenden Unternehmen. Wenn man sich überlegt, wie alt ist Google, wie alt ist Microsoft. Also es scheint doch, dass das hört sich jetzt hart an, diese Animal Spirits, also eine unglaubliche oder eine unmenschliche Kraft entwickeln. Und dadurch.
Und schaust du diese Debatte zwischen Plan und Technik, das verstehe ich nicht.
weil es ein Rad einfällt.
Dass die Experten selbst im Kleinen nur teilweise funktioniert und dass es eben überhaupt nicht möglich ist.
Also aber schau mal, ist, ja, bitte.
Was man planen kann und was man nicht planen kann, in einer Konkurrenz zu planen, dass man immer der Gewinner ist, das kann man freilich nicht planen. Da kann es sein, dass General Motors verliert gegen ein Unternehmen wie zum Beispiel Toyota, das innerhalb von seinem Unternehmen auch nichts anderes macht, nämlich minutiös zu planen und jetzt die Produktion regelt. Aber du hast jetzt einfach das Ziel des Planes in deiner Argumentation geändert. Du hast gesagt, weil man in einem Wettstreit, ein Teilnehmer des Wettstreits, seinen Sieg nicht planen kann, sodass er immer siegt und die anderen immer verlieren. Mhm. Deswegen wäre Plan nicht möglich. Mhm. Aber das ist ja eh logisch, dass man beim Wettstreit den Sieg nicht planen kann als einzelner Teilnehmer.
Ja, ich glaube, das ist immer deutlich produktiver, als wenn man so einen gemeinschaftlichen Plan hat. Also das glaube ich funktioniert, weil man da einfach dieses Spiel ja,
aber schau mal wie.
In der Demokratie kann ja also die Wählerschaft für die Güterversorgung entscheiden. Oder wenn mehr Güter produziert werden, dann heißt das scheinbar noch nicht, dass sie überall auch mehr ankommen.
Dann braucht man
nicht verteilt. Ja, richtig. Also das hängt ja der Demokratie aktiv von den Wählern ab.
Aber schau doch mal nochmal zu deinem Beispiel aus der Wirtschaft, wo man den Erfolg des Unternehmens nicht dauerhaft planen kann, hast du ausgeführt. Ja? Man kann nicht auf ewig den Produktivitätsvorsprung behalten. Ob das planbar ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es wäre doch auch sehr unvernünftig. Ich will dir sagen, das ist ein unvernünftiges Prinzip, Produktivitätsvorsprung für ein Unternehmen als Ziel auszugeben. Ja, warum eigentlich? Damit sein Extravorteil am Markt zu einem Nachteil aller anderen umgemünzt werden kann. Das ist dasselbe wie gesellschaftliche Arbeitszeit und Aufwand zu vergeuden, dadurch, dass einer sich in den Besitz bringt. Zügel deine Ungeduld noch einen Moment, dann kannst du mir widersprechen. Ich merke, dass du auf dem Sprung bist, aber hör mal kurz zu. Ja? Dadurch, dass einer im Besitz einer Supertechnologie ist, von der er andere unbedingt abschneiden will, ist die Folge und soll die Folge sein, dass andere mit ihren Arbeitsmühen, ihren Produkten aus dem Markt herausgeworfen werden. Für die Leute, die dort gearbeitet haben, war jeder Arbeitsaufwand vergebliche Liebesmühe. Das ist dasselbe wie Verschwendung von Zeit, Kraft, Material. Also was schier Unvernünftiges, für den Profit aber Sachgerechtes. Ja, sowas lehne ich ab, weil es für jede Art von Versorgung der Menschen ein Hohn ist.
Eigentlich ist ja gerade dazu gekommen, dass ihr sagt, Konkurrenz bringt die Foto wie mehr vernünftige Produkte aus. Das haben wir gemacht.
Genau, das ist ein entsprechendes Problem. Wenn man auch BMW schafft, hat eine bessere Maschine entwickelt und kann jetzt viel toller oder schnell günstiger und alles die Autos produzieren. Aber das ist ja auch genau der Unterschied. Und die Krux an der Sache ist, wenn wir sagen, naja, wir sind kein Geld, dann hat BMW nicht den Antrieb. Und der Antrieb auf lange Sicht für Produktivitätssteigerung ist technisch mehr muss. Und das ist, nein, aber das ist eben
wenn die Produktivität ausreichend, muss die Produktivität nicht unbedingt gesteigert werden.
Doch, damit wir einen hohen Wohlstand haben.
Richtig.
Und so ist es der hohe Wohlstand. Wenn die Produktivität ausreicht, muss der Wohlstand auch nicht steigen, weil es jetzt ausreichend ist.
Richtig, richtig, da muss ich mal jetzt den Beitrag davon links unterstützen.
Ich möchte möglichst hohen Anteil an den Ressourcen haben.
Ja gut, dann gibt sich einfach der Vorübergehend damit zufrieden, dass es ausreichend ist und der Fortschritt kommt dann etwas langsamer.
Nein, er kommt gar nicht, weil ich mir nicht zufrieden gebe. Ich möchte eben mehr haben.
Genau, das ist sehr negatives Mal im Menschenbild, dass die Menschen nur etwas tun, wenn sie einen Anreiz haben.
Natürlich.
Vielleicht gibt es auch Leute, die an Wissenschaft begeistert sind.
Ja, die tun ja eher mehr, warum sind dabei?
Das ist zwar schon gesagt worden, aber das versuche ich jetzt auch nochmal.
Ja, es ist alles gesagt, aber noch nicht von allen. Mach mal.
Die Arbeit nicht gezielt auf ein Ziel vor, sondern genau dort macht man das eben so, dass man den perfekte Bedingungen schafft, den ihre Fußballfelder hinfällt und alles mögliche, so Riesenanlagen, und die sollen dann, haben dann zwar ihre und dürften dann vor sich hinarbeiten.
Nö, selbst die Grundlagenforschung sind letztendlich in meinen Augen immer nur
legitimiert. Also ich halte es für völlig verrückt, einen Zweck zu verfolgen, des immer mehr. Immer mehr und immer mehr. Jetzt, wenn ich mir irgendeine Sache vornehme, dann sage ich, wenn ich meinetwegen Bier, dann sage ich, okay, ich kann 5 Bier trinken, vielleicht auch 10, ne? Aber immer mehr kann ich nicht, das lass mich mal fertig reden. Okay, erstens. Zweitens, dann gehe ich zum nächsten. Ich brauche ein Haus. Auch vielleicht brauche ich auch noch ein Haus am Mittelmeer. Und dann brauche ich noch ein Haus in Japan, aber dann geht man langsam die Zeit aus. Ja? Dann kann ich nicht, auch nicht immer mehr. Also jedes einzelne Bedürfnis, das ich mir vornehme, hat sein Maß irgendwie in sich. Das einzige Bedürfnis, das ich kenne, ist maßlos ist. Und auf das geht ja ab. Das ist das Bedürfnis nach Geld. Aber ein anderes gibt es überhaupt nicht, das maßlos ist. Also tut doch nicht so, als wenn man ausschließlich das Meer, das Geld von Eibär.
Also ich glaube nicht, dass das Streben nach Geld nur mehr ist. Also ich glaube auch, dass das Streben nach langem Leben zum Beispiel, also das Streben nach einem angenehmen Leben, also ich glaube, dass das alles einfach, also nicht nur Geld. Aber die Frage ist, wo hört man dann
hin? Das angenehme Leben liegt rein darin, dass man immer mehr sagt, wie da.
Aber im gesamten technologischen Fortschritt. Also, das sind ja also nicht mehr so plakative Güter wie Haut oder so. Aber das ist zum Beispiel auch der Gedanke der Organtransplantation. Das ist der Gedanke von Medikamenten. Welche Pharmaindustrie ist bereit, wenn wir, also das hört sich jetzt total brutal an. Wir suchen nach einem Mittel für Krebs. Ja, wo ist der Anreiz, wenn es geht, sofort wieder verteilt werden? Es ist tragisch, aber es scheint so zu sein, dass wenn man einfach,
ja, wenn man ist die Menschlichkeit.
Natürlich ist es nicht gerade, wenn man jetzt im Blick auf das Beispiel eingeht, ist es gar nicht, auch ganz im Gegenteil so, Pharmaindustrie, wenn da in Konkurrenz zueinander geforscht wird. Dann ist es doch schier zu dem, was du sagst, das soll ein Mittel für die Menschheit sein, dass möglichst bald eine gute Hilfe für dieses und jenes rauskommt. Dann ist es doch ein Widerspruch, wenn der eine Forscher oder das eine Unternehmen dem anderen seine Untersuchungsergebnisse vorenthält, damit es ein Geschäft macht. Das ist doch ein Widerspruch zu dem, was du sagst.
Sie sind nicht doch ganz langsamer. Aber wir haben sie das Gaxus Miscan oder Kaiser 5 Milliarden oder 10 Milliarden einstecken, wenn die nicht fragen. Ja. Wir werden sagen, wir wollen das Argument, dass das eine ziemlich bescheuerte Geschichte ist.
Ja, dann rufen Sie mal bei denen an.
Also ich bin gespannt, ob es mal noch Aspirin gibt.
Von Bayern. Nee, aber da sagst du ja zum Zweck der Produktion, bei Glaxo oder Pfizer, sagst du doch, der Zweck dieser Pharmaproduktion ist doch der Geldzweck. Hast du selber gesagt.
Ja, das Moment.
Und jetzt hat man ja gerade sich versucht, darüber zu unterhalten, was denn die Produktion sinnfällig ist vom Standpunkt der Konsumversorgung und nicht von der Geldversorgung.
Man kann aber sagen, ist es jetzt der Geldzweck? Und natürlich hast du ja völlig recht, wir machen einen Vorschuss von 5 Milliarden und wollen, dass sich da. Ja, natürlich, so geht es zu. Also ist es jetzt der Geldzweck oder ist es der Zweck der Menschheit, ein Wohl anzubringen?
Naja, und da ist seine Auffassung, jetzt will ich mal kurz intervenieren, dass das eine bloß der trickreiche Umweg fürs andere ist. Indem diese Unternehmen bloß an sich und ihre milliardenschwere Kasse denken. Ja, das konzidiert seine Überlegung, ja, habe ich schon richtig verstanden. Kommt aber über diesen Umweg eine Uni, hört mal die Kleingruppenarbeit auf, kommt über diesen Umweg zustande, dass die Versorgung der Menschheit mit allem Nötigen, auch mit Medikamenten, gesichert ist. Weißt du, um das Schlichteste gegen das Argument zu sagen, ein Blick in die Welt, eine Erfahrungstatsache spricht dagegen. Halb Afrika stirbt an AIDS. Ums Verrecken wollen die zitierten Konzerne ihre Medikamente nicht hergeben, weil die dort in Afrika AIDS haben, das Geld nicht bezahlen können.
Das ist kein Argument gegen den Kapitalismus, sondern der Umverteilung. Wir haben genug Wohlstand.
Nein. Das ist ein Argument gegen die Rechnung, weil immerhin hat dein Nachbar den Gedanken vorgetragen. Die Geldgier, ich nenne es jetzt mal moralisch überhöht, die Geldgier der Konzerne ist doch bloß der Umweg, der dazu führt, dass sie die Welt mit ihren Gütern versorgen. Das ist in diesem Fall offenkundig nicht der Fall. Die enthalten ihnen das vor. Das Geld ist das, was das Bedürfnis vom Gut trennt. Das stimmt einfach nicht. Das deckt sich nicht, mit, nicht mal mit der Erfahrung dieser Welt.
Aber diese Produktionsweise kann man von ihrer Umverteilungsmethode nicht trennen.
Ich würde mal sagen, der Wohlstand, der wird auf der ganzen Welt überhaupt nicht verteilt. Und deswegen wird er auch nicht möglicherweise, wenn genügend Leute dafür sind, umverteilt. Der wird deswegen nicht verteilt, weil mit der Produktion des Reichtums über die Verteilung schon längst entschieden ist. Die Produktion des Reichtums, die geht so, dass der Zweck Gewinn ist. Gewinn bedeutet, man steckt vorne was rein und was darüber rauskommt, soll möglichst groß sein. Das zeigt jetzt aber, dass diejenigen, die das ganze Zeug produzieren, sehr knapp entlohnt werden müssen. Denn je weniger sie bekommen, desto mehr Überschuss bleibt beim Unternehmen drin. Und das war ja Zweck der ganzen Übung. Deswegen ist über manche Sachen, also über alle entscheidenden Sachen, ist schon längst entschieden, ohne dass irgendwo ein Berg Produkte verteilt werden würde. Es ist nämlich entschieden, die produzieren, haben Geld, das nur dazu reicht, ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Und wenn man sie nicht mehr braucht, noch nicht mal das. Diejenigen, die die Produkte herstellen haben lassen, die diese ganzen Waren da haben, geben sie nur her, wenn sie damit einen Gewinn erzielen. Wenn sie den nicht erzielen, dann stehen die auf Halde und verrotten, werden auf jeden Fall nicht unters Volk geschmissen. Und das heißt, auf der anderen Seite für den Konsumenten, der nicht über das Geld verfügt, das ausreichend ist, ein Produkt des Unternehmers zu versilbern, also ihm einen Gewinn zuzuspielen, der kriegt dieses Zeug nicht. Und das ist nicht Verteilung. Da ist nicht erstmal wird ein Berg Produkte produziert und dann schaut man, wie schmeißt man den unter die Leute.
Also ich glaube einfach, dass der Kapitalismus das optimale System ist, um Wohlstand zu produzieren, und aber nicht unbedingt um die Verteilung. Da bin ich vollkommen d'accord. Der Kapitalismus wird nicht zwangsläufig zu einer Verteilung. Die Individual Hand kann funktionieren, muss aber nicht. Kann funktionieren, sehen wir heute. Wir haben immer noch eine breite Mittelschicht in Deutschland und wir haben immer noch sehr kaufkräftige Leute. Und muss aber nicht funktionieren, das sehen wir in anderen Ländern, das ist klar. Der springende Punkt ist, dass man im zweiten Schritt, im Nachschritt, keinen reinen Kapitalismus ohne ein Umverteilungsinstrument braucht. Und ich sehe ein geeignetes Umverteilungsinstrument in einer richtig gelebten Demokratie, die entsprechend den Reichtum, der sich leider an gewissen Polen durch den Kapitalismus mehrt und andere arm hält, diesen Leuten wegzunehmen und umzuverteilen.
Ja, dann haben die ihren Anreiz aber verloren und du musst ja das Ganze überhaupt erst
einmal. Genau, der Punkt ist, ich kann nicht ziehen, dass ich den Kapitalismus
vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Ja, vollkommen richtig.
Ungerechtigkeiten, und da muss ich auf John Rawls eingehen. Ungerechtigkeiten sind dann in Ordnung, wenn die am wenigsten Begünstigten davon profitieren. Und genau nach diesem System funktioniert der Kapitalismus in Kombination mit der Demokratie sehr, sehr gut.
Aber schau, dein Nachbar hat doch wirklich einen schlagenden Einwand formuliert. Den könnt ihr jetzt nicht einfach unter den Tisch kehren. Einerseits sagt ihr, das private Profitinteresse, das ist der Motor, mit dem die ganze Produktion vorwärts kommt. Hast du gesagt, Kapitalismus ist die optimale Produktion. Aber bei der Verteilung, da muss man den Motor ausradieren. Da sagt er doch zu Recht, ja was jetzt? Du kannst doch nicht im zweiten Schritt sagen, das Prinzip, das die ganze Produktion auf Vordermann bringt, soll nicht gelten. Ja, dann produziert auch keiner den Zirkus. Mir wäre es ja recht, dann übernehmen wir den Laden.
Und dann nehmen die besagte Umverteilungsmaß ab. Dann hat er nur noch 30 Jahre mehr.
Und das wenn er 49 abnimmt.
Aber das ist doch die Wirklichkeit. Ich spricht doch dem, was ihr jetzt sagt, ohne. Selbst dann, wenn es heißt, die AKW-Betreiber sollen ein bisschen was hergeben für ihren Gewinn, dann jaulen die auf. Und die Politik, die in der Lage wäre, ihnen was abzunehmen, die weiß ganz genau, warum sie das nicht tut. Wenn man nämlich schlagkräftige Unternehmen im eigenen Land haben will, die in Konkurrenz stehen zu auswärtigen Unternehmen, dann darf man denen den Gewinn nicht nehmen. Denn der Gewinn, den die haben, der entscheidet darüber, was sie wieder investieren können, wie gut sie rationalisieren können, wie gut sie andere Unternehmen
aus dem Feld schlagen können.
Nimmst du ihnen der Umverteilung, wie du es nennst, einen Teil des Gewinns ab, dann tust du ihnen nach Maßstabe dessen, wie viel du ihnen abnimmst, ihre Konkurrenzkraft und damit ihre Durchsetzungsfähigkeit
gegen die Konkurrenz schneller.
Deswegen weiß jeder,
denen da auch nicht. Sind wir schlecht.
Wenn das mit dem Kapitalabfluss so scharf an einzelnen Polen sein sollte, also dann müsste die eigentlich der komplette Wirtschaft der Gesellschaft also bald in den Händen von zwei oder drei Leuten halten oder die Grenze zwischen Produktivkräften und Produktionsfähigkeiten müsste so groß sein, dass man nicht mehr davor gebracht hat, also dass wir dann bald zum Kommunismus fortschreiten können. Also wir haben ja jetzt seit 200 Jahren die Kapitalismus. Also, ich meine, die Arbeiterschaft kämpft seit 200 Jahren.
Was Schakal.
Es gibt vielleicht noch zwei, drei Leute, ich kenne sie nicht, die sich irgendwo versteckt haben und ganzen Wohlstand haben. Die zwei werden enteignet und dann haben wir ja die.
Also du, ich entnehme deiner Rede, dass du den fortschreitenden Antagonismus für eine Schwarzmalerei unsererseits hältst, den du jetzt ein bisschen ins Lächerliche ziehen willst.
Nein, ich meine es ja.
Es ist nicht im Konjunktiv, sondern der schreitet voran. Und weißt du, woran du das sehen kannst, dass der voranschreitet? Überleg dir mal, wie stark die Produktivkraft in den letzten 100 Jahren gestiegen ist. Wie lange hat es früher gedauert, bis ein Auto zusammengesetzt war? Wie schnell geht das heute? Ich glaube, in 40 Minuten oder so ist ein Auto fertig. So wird auf allen Sektoren der Produktion die Produktivkraft gesteigert. Und was ist mit dem Anteil, den diejenigen, die das ganze Zeug produzieren, davon kriegen? Inzwischen 20% der Bevölkerung im Niedriglohnsektor, dass man davon keine Familie mehr ernähren kann. Ist selbst für den Mittelstand klar, da reicht ein Verdiener nicht mehr, um eine Familie zu ernähren, da muss die Frau mitarbeiten. Der Niedriglohnsektor heißt, der kann sich noch nicht mal als Einzelner von seinem Lohn reproduzieren und du hast 6 Millionen, wenn nicht mehr, die von Hartz IV leben. Und das steht in diesem Riesenberg an Reichtum, der auf eine 100-mal produktivere Weise als vor 100 Jahren produziert wird, gegenüber. Also wenn das kein fortschreitender Antagonismus ist, dann weiß ich auch nicht.
Aber das ist genau das Tolle. Also ich finde es super, dass wir so eine hohe politische Steigerung hatten. Wie du es gerade gesagt hast, was befreit uns potenziell von der Bürde der Arbeit. Potenziell. Was wir heute erleben, ist, weil
es wurde gerade gesagt, warum das so ist.
Ja, sehr richtig. Sehr richtig.
Dass wir heute das Alte entfalten. Wir haben zunehmende Automatisierungs- und Rationalisierungsprozesse. Und das befreit uns potenziell davon, dass wir so viel arbeiten mussten wie beispielsweise in der industriellen Revolution.
Technisch schon, da
hast du recht. Also haben wir weniger Arbeit, die wir brauchen. Wir brauchen nicht, dass alle Menschen, alle arbeitsfähigen Menschen 40, 60, 80 Stunden arbeiten. Die Gesellschaft braucht das nicht. Und jetzt haben wir die Chance, durch ein Umverteilungsmittel eben den Leuten zum Beispiel die Existenz zu garantieren oder auch darüber hinaus ein Umverteilungsinstrument einzuführen, dass der Bedarf nach Arbeitskraft senken wird und dann könnte weniger gearbeitet werden. Und es ist kein Widerspruch in den Kapitalismus, es ist ein Widerspruch zu dem, was wir heute an Umverteilungsinstrumenten haben.
Merkst du nicht, wie widersinnig so eine Argumentation ist, wenn du sagst, potenziell? Du räumst selber mit dem Argument ein. Du schaust in den Kapitalismus. Da wird rationalisiert, die Leute werden entlassen und die anderen müssen länger arbeiten. Und jetzt fügst du das Wort ein, potenziell, der Möglichkeit nach, könnte man die gewonnene freie Zeit, es kann ja in kürzerer Arbeitszeit mehr hergestellt werden, ganz anders nutzen. Die Unlogik, auf die ich dich hinweisen will, ist die, Du schreibst dem kapitalistischen Zweck, von dem du ausgehst, die Möglichkeit eines ganz anderen Zwecks zu, der damit gar nichts zu tun hat. Der Kapitalismus will nicht für die Menschen die Tagesarbeitszeit abkürzen, damit sie mehr freie Zeit haben. Aber um den kapitalistischen Zweck zu rechtfertigen. Du rechtfertigst eine Sache damit, dass du sagst, sie ist der Möglichkeit nach das gerade Gegenteil von sich. Also ist sie gut. Es ist völlig widersinnig. Noch ein Argument zur Vorstellung von Demokratie. Ich habe in der Kürze der Zeit das gar nicht hingebracht, das zu erwähnen wenigstens. So eine Wirtschaftsweise, wo die Benutzung von Arbeit nicht den Arbeiter reicher macht, sondern den, der ihn benutzt. Eine solche Wirtschaft ist ohne Gewalt keinen Tag lebensfähig. Es ist nämlich ein logischer Widersinn, dass man die Subjekte des Lebens von den Mitteln ihres Lebens abschneidet, um das elementarer zu sagen. Wenn man Leute arm macht, neben einem ständig wachsenden Reichtum, dann muss man das Eigentum mit Gewalt sichern. Da braucht es eine Polizei, die jedem Dieb hinterhersteigt. Da braucht es auch eine Staatsgewalt, die sagt, wenn die Arbeiter auf die Idee kommen, sich ihr Los nicht gefallen zu lassen, dann muss die Gewalt vorbeugen. Ein Generalstreik in Deutschland ist im Grundgesetz schon mit Notstandsgesetzen beantwortet, wenn es je dazu käme. Die Gewalt, die es da braucht, ist für das gerade Gegenteil etabliert, als das, wofür ihr meint, sie in Gedanken in Anspruch nehmen zu können. Nämlich die Ausgebeuteten mit den Früchten ihrer Ausbeutung durch Umverteilung zu beglücken. Die Gewalt, die es gibt, hält dieses Verhältnis der Ausbeutung aufrecht. Und auch das übrigens durch einen Blick in die Wirklichkeit der Demokratien leicht zu haben. Die großen Demokratien wie England, das Mutterland der Demokratie, 10 Jahre lang haben sie die Bergarbeiter verdroschen unter Maggie Thatcher, nur damit sie aufhören, in den Kohlebergwerken zu streiken und ihre Entlassungen hinzunehmen.
Wir haben keine optimale Demokratie, das ist der Punkt.
Wir das ist wieder dasselbe, optimal.
Ja, das ist der Punkt. Die funktioniert im Moment noch nicht so, wie sie funktionieren sollte.
Ja, du bleibst jetzt dieser Technik treu, von der ich gesprochen habe, ja? In die Sache des Gegenteil als Möglichkeit hineinlegen, aber damit sie rechtfertigen. Verstehst du, dass mit deiner Betrachtungsweise nur Pluspunkte zu haben sind? Ich entdecke die Demokratie, ja, gewählte Politiker. Jetzt komme ich mit Margaret Thatcher und die vermöbelt die Bergarbeiter. Da sagst du, ja, das war natürlich undemokratisch. Ja, wenn ich jede Schweinerei, den die reale Demokratie praktiziert, auf das Konto undemokratisch buche, dann habe ich eine Buchführung eingeführt, in der sie nur Pluspunkte kriegen kann. Ja, was ist das für eine Buchführung?
Ja, weil man immer die idealen Maßstab anlegen muss, ganz einfach. Wenn man sagt, wenn ich einen Maßstab anlege, dann verbinde ich damit irgendwie egal. Also egal in welcher Weise, ja, welche Werte oder
nein, das tut man nicht.
Demokratie zuschreibe, ganz egal wie. Das ist ja immer eine subjektive Sache eigentlich. Dann habe ich damit einen idealen Maßstab und daran merke ich sie. Und es hat nichts mit der realen Demokratie zu tun, die ihre Fehler hat, wo gewählte Staatsoberhäupter Fehler machen, wo sie Arbeiter prügeln. Das ist ja nicht gesagt, dass alles, was in der Demokratie passiert, automatisch demokratisch sein muss. Das ist doch genau der Punkt.
Nein, schau mal. Ja, ich habe verstanden, dass du es so siehst. Ich will nur sagen, dein Argument enthält einen Fehler. Denn wenn du sagst, Demokratie ist das eine, aber der subjektive Maßstab, der an sie angelegt wird, das kann sehr variieren. Ja, wenn das so ist, wie du sagst, dann muss es aber auch die Demokratie, von der du sagst, da werden ganz verschiedene Maßstäbe angelegt, der eine möchte sie so, der andere so, dann muss es das Ding für sich auch geben und über das rede ich, wie ist sie denn beschaffen? Und das unterstellt sogar dein Argument. Wenn du sagst, Demokratie ist das eine und das, was die vielen verschiedenen Menschen sich von ihr wünschen, was Verschiedenes, dann lass uns mal die Wünsche außen vor lassen und nur angucken, was ist Demokratie. Dann sage ich, erster Satz, Indikativ Präsens, das ist eine Herrschaftsform, wo unter Benutzung des Volkes beim Wählen ein Ausbeutungsverhältnis aufrechterhalten, am Leben gehalten wird, das ohne diese Gewalt nicht lebensfähig wäre.
Aber das ist ja eine
Traumdemokratie. Ja, schau mal, wie du den Gedanken verwirfst. Du sagst, die Bestimmung von Demokratie stimmt nicht, weil dein Wunsch von Demokratie damit nicht erfüllt wird.
Danke, dass ich bitte auch
jederzeit.
Demokratie. Was ist Demokratie? Diese Frage kann man nicht beantworten, weil es einfach viele verschiedene Auslegungen gibt. Es gibt nicht die Antwort, was Demokratie ist, aber genau das ist das Problem. Du hast die Vorstellung von Demokratie, dass das vielleicht was mit Gleichheit zu tun haben muss. Aber es ist nicht gesagt, dass es
so ist. Ja,
Ja, aber nur weil etwas die gleiche Bezeichnung hat, heißt das noch nicht, dass das gleiche ist. Also wenn jetzt, okay, nehmen wir den einen, der hat diese Vorstellung von der Demokratie, und den anderen, der hat diese Vorstellung von der Demokratie, dann ist es nicht beides Demokratie, sondern es ist das eine Demokratie 1 und das andere Demokratie 2.
Ja, es gibt nicht die Demokratie. Was ist die Demokratie?
Genau, das ist definiert jeder für sich selber. Gut, dann nehmen wir eine dieser Definitionen und schauen uns die bezogen auf den Sachverhalt an und dann nehmen wir eine andere. Und daraus sehen wir unsere Folgerung. Also du kannst nicht sagen, weil man jetzt irgendwie, weil es eben auf dem Zahlenstrahl viele Zahlen gibt, kann ich nicht eine Zahl einsetzen und mir anschauen, wie es dann aussieht.
Ja, was hat das damit zu tun?
Ja, dass man eine bestimmte Vorstellung von der Demokratie auch anschauen kann und dann bezogen auf das, was wir jetzt erreichen wollen.
Wir wollen Folgendes sagen. Es ist grundsätzlich, nehmen wir Demokratie, nehmen wir ein Wirtschaftssystem, nehmen wir irgendeinen Gegenstand, irgendeinen, jetzt gar nicht Demokratie, sondern irgendeinen. Es ist ein Fehler, einen Gegenstand zu betrachten unter dem Gesichtspunkt, wie sollte er sein. Es ist ein Fehler, dann kriege ich nämlich über diese Sachen nichts heraus, wenn ich ihn nur unter dem Gesichtspunkt betrachte, wie ich ihn haben will.
Du kriegst schon was über den Gesichtspunkt. Das wäre plus sowieso, aber du kriegst heraus, inwiefern dass das, was ich in der Wirklichkeit sehe, zu meiner Vorstellung nicht sein soll. Das ist passt oder passt nicht.
Passt oder passt nicht, weil du bist, aber okay, du aber das ist insofern kein Einwand, du bist kein
über den Gegenstand
aus. Über den Gegenstand aus. Das heißt, du erfährst nie, wenn du das machst, dass du sagst, ich betrachte einen Gegenstand unter dem Gesichtspunkt, den ich ihn haben will. Dann betrachtest du ja gar nicht den Gegenstand, so wie er ist, und sagst, was könnte jetzt da los sein, was ist denn da los mit dem Gegenstand? Sondern da sagst du immer, passt irgendwie besser, passt zu dem, wie ich sie mir denke, aber dann kommen wir nicht weiter, weil dann sagst du, ich möchte ihn so haben, dann sagt der Nächste, ich möchte ihn so haben, und eine Diskussion und
eine
Auskunft über die Sache wahr sein, ist, kriegst du nie.
Die ganze Argumentation ist doch von einem Widerspruch getragen. Und zwar, man sagt, oder du sagst, über Demokratie kann man immer nur ein subjektives Urteil fällen, weil man sie bloß subjektiv anschaut. Also man trifft nicht die wirkliche Demokratie, sondern immer nur ein subjektives Urteil von ihr. In dieser Aussage ist unterstellt, dass es getrennt von den subjektiven Urteilen über sie, die unterschiedlich sind, eine objektive Demokratie gibt. Denn nochmal, erstens ist das gesagt worden, wenn man sagt, man kann über Demokratie nur ein subjektives Urteil fällen, dann steckt allein schon in dem nur das Abziehbild, von dem abgezogen dann das Urteil ein nur subjektives ist. Von etwas zu sagen, man kann darüber ein nur subjektives Urteil fällen, macht doch logisch überhaupt nur so Sinn, wenn es das Ding als Objektives gibt. Und dass du auch so denkst, dass du auch denkst, das gibt es als Objektives, das merkt man doch daran, dass du überhaupt argumentierst. Weil nimm mal an, du würdest das wirklich ernst nehmen, über alle Gegenstände der Welt. Die gibt es objektiv gar nicht. Die kann man objektiv nicht beurteilen, sondern da sagt jeder sein Zeug. Ja, sag mal, was ist dann die Basis dafür, dass man sich darüber unterhält?
Ich habe auch nicht erwartet, dass es Demokratie nicht gibt. Ich habe ja bloß gesagt, dass man letztendlich, dass niemand
die Entscheidungshoheit darüber beanspruchen kann, was Demokratie letztendlich ist. Man ist nicht definierbar.
Dann ist es halt hilfreich anzunehmen, dass eben also hilfreich, wenn einer seinen Vorschlag bringt und man mit dem das alles durchbringt, wie gesagt.
Ja, ja.
Also einer sagt zum Beispiel, alle stimmen gleichberechtigt über eine bestimmte Sache ab und wenn 50% der Mehrheit dafür sind, dann ist das beschlossen. Also ist das jetzt so alle Demokratie ein, dann schaut man sich die bezogen auf das, was hier ist, alles erzählt daran. Dann kommt der Nächste, der sagt, Demokratie ist, wenn einer alleine absagt, wo es lang geht, und dann schaut man sich das wieder aus.
Ja, aber deine Kollegin, deine Nachbarin bewegt sich mit dem letzten Argument, vielleicht prüfst du das nochmal, in einem alten Zirkel der Philosophie oder Erkenntnistheorie. Du sagst, jeder kann nur einen Vorschlag machen. Ein gesichertes Urteil ist nicht zu haben. Aber das soll sicher sein, ne? Du bist der Einzige, der beansprucht, was sie allen abspricht. Dass kein sicheres Urteil zu haben ist. Das gilt aber wie das Amen in der Kirche. Das hebt sich selber auf, so ein Urteil, will ich damit sagen.
Das würde ich so nicht unterschreiben.
Das verstehe ich schon, aber du kannst es dir ja mal zu Herzen nehmen. Ja, sag mal, und willst du nicht vielleicht da, wie ist es mit dem Lesekreis? Bist du ein Interessent, der da einsteigen will? Bist du? Hast du eine E-Mail und eine Telefonnummer?
Ja.
Trägst du dich ein? Wir verständigen uns dann per Mail oder Telefon über Beginn und Raum.
Okay.
Und damit das Ding in Fahrt kommt, brauchen wir noch mehr Interessenten. Ne? Sonst stimmt die Proportion von Schulung und Schulungsmachern und Teilnehmern nicht.
Ja, also die katholische Definition der Wahrheit ist ja die Mann und der Wirklichkeit.
Ja, Definition der Wahrheit.
Also der gerechtfertigte Wahrheit. Ja. Aber gut, das ist eine ganz andere Debatte. Der Punkt ist, ich weiß nicht, ob wir uns da rekorden, können wir nicht ganz verstanden, aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass wenn es, der real existierende Sozialismus ist genauso wenig ein Gegenbeispiel, dass es den, oder ein Beispiel dafür, dass die Planwirtschaft nicht funktioniert, genauso wenig wie die real existierende Demokratie ein Gegenbeispiel dafür ist, dass die Demokratie in der Zimmerteil ist.
Schau mal her. Du sprühst vor Einfällen. Aber, ja, aber überhörst dabei das Gesagte. Ich habe mich nicht darüber beschwert, dass der Kapitalismus nicht funktioniert. Ich ärgere mich darüber, dass der so gut funktioniert, zum Schaden der meisten. Aber weil du so viel Widerspruch einbringst, wärst du ja vielleicht auch ein Kandidat, der in diesen Lesekreis da ansteigt. Dann können wir uns nämlich mal in aller Ruhe aussprechen und nachprüfen, was hat der alte Marx da hingeschrieben, wie fasst man das auf und wie lautet dein Widerspruch. Und da kannst du deine Nachbarn gleich mitbringen, dann machen wir eine Paketlösung. Wie? Ja, komm, tragt euch da ein und dann, ja. Gerne. Da haben wir schon. Alles aus dem Zusammenhang gerissen.
Es gibt alles, nein, ich kann ja sagen, nö, also Zeit, tut mir leid, Zeit ist knapp.
Na, irgendwann muss man auch mal Schluss machen mit diesem bruchstückhaften zur Kenntnis nehmen der großen Weltliteratur. Das gehört sich mal am Stück studiert, mit Ruhe und Muße. Hier habt ihr die Gelegenheit, da tragt euch da ein.
Ja, ich habe jetzt noch eine theoretische Frage, die wirklich stark interessiert. Ich ja. habe auch diesen Adam Smith gelesen, den habe ich komplett gelesen. Und mir ist bei Marx immer wieder vorgekommen, dass eigentlich die viele Gemeinsamkeiten haben. Und mir ist es folgendermaßen vorgekommen, dass Marx eigentlich diesen Kapitalismus, also der findet den an sich, naja, das sind sehr schlechte Sachen, was da alles so passiert, aber an sich ist er nicht toll. Weil der, das kommt ja, der schafft ja unglaubliche Wertschöpfung, ja. Und dann am Ende, wenn sich diese Wertschöpfung, also weil der Kapitalismus erholt sich ja aus jeder Krise, genauso wie bei Adam Smith. Also der Kapitalismus geht ja nicht kaputt. Also es steht mal auf, dann kommt die Krise, aber ein paar Unternehmen überleben. Das sind ja diese Akkumulationspunkte, wo sich dieser Wohlstand dann sammelt. Also bei Smith geht es ja nur aufwärts, bei Marx sind es keine Krisen, aber es geht immer wieder höher. Und da wollte ich eigentlich nur fragen, ob sich der eigentlich nur diesem Zweck bedient. Also ihr findet es unglaublich toll, dass wir ein unglaublich hohes Wohlstandsniveau erreicht haben, dass jetzt nur noch 3-4 Leute sind, die schieben wir weg und dann haben wir unsere tolle Gesellschaft.
Ich verrate dir jetzt einen Gedanken über Adam Smith, aber nur einen, den Rest gibt es dann in der Schulung. Adam Smith hat ein Buch geschrieben, das heißt Inquiry on the Wealth of Nations. Der schreibt eine Untersuchung über den Reichtum der Nation. Dieser Titel zu dieser Zeit damals hat für sich schon Größe. Der will nämlich den ganzen Unfug der modernen Volkswirtschaftslehre, Knappheit, das will der gar nicht wissen. Der entdeckt, Kapitalismus entsteht zu seiner Zeit, Reichtum entsteht. Und er fragt sich, wodurch eigentlich? Und weißt du, warum der Schmidt damals sich das fragt? Der hatte zu seiner Zeit mit Ökonomen zu kämpfen, die hießen Physiokraten. Kannst du bei Marx nachlesen. Und die haben die Theorie vertreten, die Physiokraten. Sie waren Theoretiker des Feudalismus, da wurden die großen Pachtländer bewirtschaftet. Der einzige Reichtum der Gesellschaft haben die... Nein, die Physiokraten haben gesagt, der einzige Reichtum der Gesellschaft kommt aus dem Boden.
Ja, nein, aber ich habe es müsste auf die Arbeitsteilung.
Der sagt die Arbeit, nicht die Teilung. Der Schmidt sagt, die Arbeit ist es. Das hat er mit dem Marx gemein. Und sie entzweien sich später mal über manche Bestimmungen. Aber das, was ihr so bekämpft, wenn du schon Verehrer von Adam Smith bist, das hat der gegen die Physiokraten eingewandt. Der hat gesagt, die spinnen. Der Reichtum kommt nicht aus dem Boden. Das sieht im Feudalismus so aus, wo der ganze Boden den Fürsten gehört. Und kein Arbeiter oder Fronarbeiter irgendwas aus eigener Freiheit wirtschaften kann. Ja, da sieht so aus wegen des Eigentums am Boden, als käme aller Reichtum aus dem Boden. Jetzt gibt es die ersten Manufakturen und die bauen Kutschen und Nadeln und da gibt es private Kapitalisten. Ja und? Da ist Schluss mit dem Boden. Wo kommt's her? Aus der Arbeit. Das hat der Schmidt aufgeschrieben. Und wie das weitergeht, gibt es dann in der Schule.